Naja, Michael, aber du weißt ja dann, wie das dann immer so ist.
Naja, klar. Aber bevor wir heute starten, ich habe da eine Idee.
Ja, okay, erzähl.
Wir könnten es doch eigentlich machen wie Mattel.
Also Serien für Netflix?
Nein, ich meine wegen dem Mattel Creations Revealed Event. Das wäre doch auch was für uns.
Kapiere ich jetzt nicht. Was meinst du?
Na, wir könnten doch ein Planet Eternia Revealed Event machen. Da berichten wir drüber, was wir jeden Tag für PE machen.
Ja, das klingt nicht schlecht. Also zum Beispiel so ein Clip, wie du deine Videos in der S-Bahn bearbeitest. Oder wie der Sepp stundenlang Fotos fürs Lexikon zurechtschneidet. Oder wie Manuel 3 Stunden am Rechner sitzt und Bugs in der Webseite ausbügelt.
Oder wie der Gordon sich erst 1 Minute vor unserer Sendung das Skript überhaupt anschaut.
Genau.
Naja, okay, war vielleicht doch keine so gute Idee. Das klingt jetzt doch nicht mehr so gut, das Ganze.
Ah, nee, also Michael, nicht falsch verstehen. Ich finde es schon eine richtig gute Idee. Man muss es nur richtig aufziehen. Wir sollten es dann aber auch so machen wie Mattel und das Ganze zumindest von jemandem dann präsentieren lassen.
Genau, am besten mit so einem gut aussehenden Business Model.
Ja, richtig, genau. Eine Frau nämlich, damit die weiblichen Fans sich mit der identifizieren. Und ja, die männlichen Fans, die kriegen dann natürlich das große Sabbern, ist ja klar.
Ja, ist doch schon ziemlich sexistisch, oder?
Ja, gut, aber du weißt, ne, Sex sells und so, ne, das ist eben so.
Ja, aber schau uns doch mal an, wir sind ja alle Männer, wen sollen wir denn dafür nehmen?
Du, darüber habe ich tatsächlich nochmal nachgedacht. Das wollte ich euch eigentlich erst nächste Woche erzählen, aber ich habe schon immer gedacht, ein weiblicher Co-Host wäre doch hier super. Jetzt auch gerade, wo Manuel pausiert, wäre das ja genial. Und wie wir schon gesagt haben, also mit dem weiblichen Host, ich glaube, da gehen die Klicks bei uns auch richtig hoch. Und ich habe da aber auch schon ein paar Gespräche geführt und die ist auch gerade jetzt im Live-Chat, glaube ich, schon gleich da, wenn wir loslegen. Ich hole die mal schnell hier dazu. Moment.
Okay, das kommt aber jetzt dann doch sehr, sehr unerwartet.
Okay. Was ist das?
Hallo. Ich bin die Jacqueline.
Das bist doch du mit einer Perücke, Sepp.
Alter, du willst doch jetzt nicht so im DHQ talken.
Hey, du weißt doch, Gordon, für ein Fuffi mach ich alles.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Hallo, Freunde des gepflegten Podcast-Hörens. Herzlich willkommen zur Folge 262 des hemänischen Quartetts. Ich bin natürlich wie immer der Sebastian und bei mir sind meine geschätzten Kollegen der Gordon und der Michael. Hallo, ihr beiden.
Hallo zusammen. Schön dabei zu sein.
Ich bin froh, dass Jacqueline weg ist.
Ich auch.
Ja, ich weiß auch nicht. Kam irgendwie nicht so gut an. Dabei dachte ich, das wäre eine voll super Idee mit dem weiblichen Co-Host hier. Naja, müssen wir halt in der toxischen Männerrunde unter uns bleiben hier. Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer heutigen Live-Folge. Ihr merkt es, die gerade live auf YouTube bei uns zuschauen. Es ist Sonntagabend, Überraschung, wir sind nicht am Freitagabend online gegangen. Wir hatten ja tatsächlich gesagt, wir warten das Mattel Creations Revealed Event komplett ab und der Freitag wäre bei uns allen sowieso ein schwieriger Zeitpunkt die Woche gewesen. Also Sonntag. Ja, und dann kommt Mattel und kündigt dann auch noch sofort den Fall-Catalog an. Dazu komme ich gleich aber erst noch. Insofern ist immer schön, wenn man irgendwas plant und dann wird es nochmal komplett über den Haufen geworfen. Aber ich freue mich trotzdem. Hey, 175 Leute jetzt gerade live bei uns dabei an einem Sonntagabend. Ich bin mir sicher, viele werden morgen auch noch arbeiten müssen. Wir gucken, dass wir ein bisschen Gas geben, aber wir haben schon einiges zu erzählen heute. Aber wir müssen vorher noch ein bisschen was in eigener Sache erzählen. Nämlich zum einen liebe Grüße vom Manuel, der jetzt gerade auch noch nicht bei uns ist, wie man natürlich jetzt schon bei uns sieht. Aber der Michael und ich haben Manuel vor einigen Tagen besucht und war ein sehr schöner Tag mit ihm zusammen. Und ja, Manuel ist auf dem Weg der Besserung weiterhin. Und wir drücken ihm weiter die Daumen, dass das alles gut klappt. Und wenn er dann mal wieder fit ist, wird er dabei sein. Aber wie wir es schon oft gesagt haben, im Geiste ist er ja bei uns. Und wir freuen uns einfach, dass das jetzt schon einen positiven Verlauf die letzten Wochen genommen hat.
Ich möchte hier kurz was sagen, weil hier einer der Nutzer eingeworfen hat. Guten Abend, die Benachrichtigung auf YouTube funktioniert nicht. Vielleicht mal kurz zwei Sachen dazu. Zum einen, viele Leute machen sich die Glocke nicht an oder wenn sie die Glocke angestellt haben, kommen sie manchmal, wenn sie auf dem Handy sind, irgendwie auf deaktivieren oder auf dieses Stummschalten. Da müsst ihr mal alle drauf gucken, wenn ihr die Glocke aktiviert habt für unseren Kanal, ja, dass die nicht auf einer der beiden anderen Optionen steht. Und woran ihr natürlich auch denken müsst, sind die Daumen!
Großartig. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Manuel, dem geht's besser. Und viele liebe Grüße von Manuel an euch alle. Er hat eure Glückwünsche, eure Genesungswünsche gehört und war davon sehr gerührt. Tolle Sache. Aber Manuel ist nicht zurück beim DAQ, aber unsere Website ist wieder da! Ja, unglaublich. Finally. Die Homepage ist endlich wieder zurück nach guten 6 Wochen. Und das heißt, nachdem die auch wieder da war, auch die Adventskalender-Gewinner, die sind mittlerweile auch ausgelost worden und werden jetzt gerade benachrichtigt. Ich habe, man sieht es hier nicht, aber ich habe hier neben mir die ganzen Gewinne jetzt bereitstehen. Ich muss sie noch verpacken. Und ja, mir ist die Ironie bewusst, dass es jetzt bald Ostern ist, aber wir hatten uns das auch alles anders geplant und vorgestellt. Wir wollten das tatsächlich in der 2. Januarwoche alles dingfest machen. Hat sich jetzt geschoben, aber falls einer von euch zuhört, guckt auf die Homepage drauf. Dort haben wir die News drinstehen mit den Gewinnern. Wenn ihr dazugehört, schreibt uns nochmal mit der Adresse, dass wir die haben und dann kriegt ihr das zugeschickt. Mit ein paar kleinen Goodies habe mir noch ein bisschen was überlegt, dass man noch ein bisschen für die lange Wartezeit noch dazu packen kann. Nichts Großes, aber wir hoffen, dass es euch freuen wird.
Sepp, ich hätte schon gedacht, die Ironie ist, dass du Sachen einpackst und nicht aus.
Ah! Ja, Michael, ich pack's ein, damit du es nicht musst.
Ja.
Guckt bitte auch alle, also an alle, die jetzt hier live auf YouTube zuhören, die das jetzt on demand auf per MP3 oder per Spotify oder wie auch immer hören jetzt mal kurz weg. Alle, die jetzt bei YouTube live dazu gucken, guckt bitte auch unten bei dem Live-Schriftzug, dass der rote Punkt an ist. Ne? Wenn der rote Punkt nicht an ist, dann seid ihr nicht live mit uns.
Okay, aber wir drei sind zumindest live, das sowieso, aber auch wenn ihr uns nachträglich beim Joggen oder sonst wo hört, haben wir für euch auch noch eine Ankündigung zu machen. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, wir haben den Vollkatalog von Mattel vor uns. Am Dienstag ab 17 Uhr unserer Zeit wird der präsentiert und auch wir haben von Mattel eben das ganze Zeug bekommen, haben das vorbereitet, damit es dann, wenn Mattels Deadline quasi ausgelaufen ist, dann dürfen wir das online stellen. Ja, und wir hätten natürlich gerne heute in der Folge darüber geredet, aber wir haben erst Sonntag. Was machen wir also? Wir gehen nochmal mit dem DAQ online. Leider nicht live, aber dennoch werden wir am Dienstag auf Sendung gehen. Wir haben dann am Dienstag eine Sendung voraufgezeichnet, die wir schalten werden. Ich bin noch nicht 100% sicher. Ich schätze mal, dass wir die auch um 17 Uhr online stellen werden. Falls nicht, kriegt ihr es aber sowieso mit, wenn ihr das eben richtig macht mit der Glocke und allem. Das kommt auf jeden Fall, die Ankündigung des Videos. Wir wären auch am Dienstag gerne live gegangen. Tatsächlich haben wir lange drüber geredet, aber aus verschiedenen Gründen ist es bei uns jetzt terminlich einfach nicht möglich. Also es ist, als hätte Mattel wirklich genau sich den schlechtesten Zeitpunkt gerade rausgesucht, für uns persönlich. Aber nichtsdestotrotz, das lassen wir uns nicht entgehen. Da wollen wir nicht noch mal 2 Wochen warten, um über diese ganzen Sachen, die dort zu sehen sind, reden zu können. Auch wenn wir heute noch einiges vor uns haben.
Ja. Genau, einige Leaks gab es ja eh schon, kommen wir später drauf zu sprechen. Aber es ist noch genügend übrig, um sich drüber auszutauschen und zu spekulieren, unsere Meinungen mit euch zu teilen. Würde uns freuen, wenn ihr da dabei seid.
Genau, absolut. so wie wir uns jedes Mal freuen. Das ist keine hohle Phrase tatsächlich. Wir sind immer froh, wenn viele Leute bei uns reinhören, wenn sie kommentieren, natürlich die Daumen machen und Abo etc. Aber das ist jetzt nicht nur irgendwie Ego-Kitzeln. Wir freuen uns einfach über die Interaktion mit euch, auch wenn wir jetzt natürlich hier miteinander in den Folgen immer reden und deswegen nicht komplett durch den Live-Chat talken können. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja immer die Möglichkeit, wenn ihr eine Frage habt, die über quartett@planeteturnia.de hiermit hineinzunehmen. Und so auch heute, wir haben 3 Hörerfragen mitgenommen. Und die erste, damit starte ich jetzt mal sofort, die kommt von einem unserer Homepage-Stamm-User, dem Theodalf, dem Björn 75, dem Bernhard Alberer. Mein Gott. 74. Ich bin total aus dem Ding jetzt rausgekommen. Ich hätte es mir notieren müssen, Leute. Also, Bernhard, Entschuldigung, das ist, meine Güte, ist das eine Woche gewesen bei mir. Jedenfalls, der Bernhard hat uns die Frage gestellt. Hallo, Frage an das ganze Quartett. Ihr verbringt ja sehr viel Zeit mit Reviews, Recherche, Videos drehen und Artikel schreiben für PE. Wie pflegt ihr denn euer Moto-Hobby abseits von Planet Eternia?
Michael. Ja, im Prinzip viel hast du jetzt schon erwähnt, Bernhard, aber weil im Prinzip viel über soziale Medien. Ich stehe da ganz viel in Kontakt mit verschiedensten Leuten, ja unter anderem auch mit dir immer mal wieder, dann über WhatsApp. Auch grundsätzlich schaue ich auch, wenn es sich zeitlich rausgeht, auch schon auch YouTube-Videos an von anderen Kanälen und mit Moto-Bezug und mal einen Cartoon schauen, mal einen Comic lesen, was überhaupt nichts damit Reviews oder irgendwelchen Videos zu tun hat. Natürlich bin ich da wirklich schon sehr involviert immer, habe ich ja schon häufig erzählt, in der Tram auf dem Weg in die Arbeit schaue ich da, dass ich da meine Videos vorbereite, aber ansonsten, ja, eigentlich relativ viel Austausch auch mit anderen über Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter. Da bin ich auch relativ aktiv und macht einfach Spaß, dann sich über Neuigkeiten auszutauschen. Natürlich bei uns, aber das ist ja PE-Arbeit quasi, wenn wir uns in der Redaktionsgruppe austauschen oder in der DHQ-Gruppe. Und aber ja, das nimmt schon viel Zeit ein. Neben den ganzen anderen Sachen, dann kommt manchmal dieser lästige Job noch dazu, den man machen muss, aber da kommt man auch nicht ganz drum rum. Aber ja, ist ein Hobby, macht Spaß und nimmt natürlich auch viel Zeit ein.
Ja, die Zeit ist tatsächlich das Problem. Die Zeit ist es unerforschlich. Ich muss es einfach so sagen, Planet Eternia nimmt schon so viel Zeit ein, wie jemand wahrscheinlich gar nicht sonst in dieses Hobby stecken würde. Das ist, ich habe es schon mal gesagt, Planet Eternia hat als Teil des Hobbys angefangen, wurde dann zum essentiellen Teil des Hobbys und ist mittlerweile schon eine Nebenbeschäftigung geworden. Und durch PE und das alles drumherum lebe ich viel von dem Hobby aus. Michael hat es schon gesagt, wir unterhalten uns dann über WhatsApp oder so, über bestimmte Sachen. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit und Muße mehr, mich über andere Sachen groß auszutauschen, dass ich sage, ich bin jetzt ganz aktiv in ganz vielen Gruppen oder sowas unterwegs oder poste massiv im Forum, wie ich es früher eher getan habe, weil ich dann eher sowas mache wie, dann packe ich halt den Turtles of Grayskull Slaker aus und mache dazu direkt ein Video. Das ist dann halt mein Ausleben des Hobbys und dann sitze ich halt hier beim Podcasten dabei und habe da meistens so 1, 2, 3 Figuren, mit denen ich nebenbei so ein bisschen spiele und dann, es sind ja wirklich viele Stunden pro Tag. Ich möchte nicht erzählen, was ich heute schon an Stunden in alles reingepumpt habe. Dann ist auch irgendwann genug und dann bin ich ganz froh, wenn ich dann mal das Moto-Hobby /PE ein bisschen auf Seite setzen kann und mich mit was anderem beschäftige. Deswegen bin ich auch nicht unbedingt der große Convention- und Börsenfahrer. Das ist bei mir tatsächlich sehr selten, dass ich mal irgendwo eine Tour mache. Michael kann davon Liedlein künden, wenn er mir irgendwie erzählt, ich würde dahin fahren. Ich dann, ist aber auch wieder... wenn ich mal irgendwo bin, dann ist es natürlich eine sehr coole Sache, aber ich muss tatsächlich sagen, das, was ich an Motu-Hobby über Planet Eternia auslebe, ist schon so vereinnehmend, dass ich mir manchmal schon fast ein bisschen wünschen würde, einfach mal irgendwo zu sitzen, dann nach der Muse wieder durch die Gegend zu googeln und dann zum Beispiel rauszufinden, ah ja, wie war das nochmal mit den Vintage-Varianten und was ist nochmal in Indien rausgekommen? Dafür habe ich dann wieder nämlich den Michael, er, der mir dann wieder irgendwelche Fotos zeigt, ah, der argentinische Webstore, guck mal, was der für Oberschenkel hatte und oh, ich wusste gar nicht, dass in Indien der noch rausgekommen ist. Also im Grunde, ich lebe mein Fansein durch den Michael auch noch.
Und da möchte ich natürlich auch den Matthias Köstler nicht unerwähnt lassen, der natürlich auch nie schläft und rund um die Uhr alles auf der gesamten Welt absucht, um für uns immer die Dude zu schreiben. Das ist natürlich auch absolut krank. Ich habe hier gerade noch von Carsten Gasch, damit du das jetzt endlich mal zeigen kannst. Selbst sind die Turtles of Grayskull größer als die Origins, der sah so riesig aus gerade.
So. Heidel. Redet gerne weiter. In der Zeit hole ich noch eine andere Turtles-Figur, dann könnt ihr es euch ansehen.
Genau. Wie ist es bei mir? Also, wie ja viele von euch vielleicht wissen oder einige vielleicht auch nicht wissen, ich habe ja auch meinen eigenen Kanal auf YouTube unter Gylor the Formless One und da machen wir ja den Champion Talk für Wrestling und Wrestling nimmt bei mir halt den größten Teil ein. Im Gegensatz zum Sepp und Michael, die sich dann mehr mit Masters beschäftigen, ist genau das gleiche bei mir halt mit dem Wrestling am Gehen. Und Masters ist halt auch noch so ein Hobby, das ich halt nebenbei habe und dann habe ich noch eine Band und keine Ahnung so, ne? Also irgendwann frage ich mich halt auch immer so, ja, wann schafft man eigentlich immer noch alles? Und es kommen immer wieder Neuigkeiten, es kommen immer wieder News bei beiden Hobbys. Das ist natürlich schwierig und dann kommen natürlich auch noch so viele andere Hobbys dazu, die ich halt auch noch habe, wie zum Beispiel eben die Turtles. Ja, allerdings bin ich jetzt bei den Turtles of Grayskull raus. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich einfach sage, irgendwann ist es halt ein Overflow, ne? Es wird halt einfach zu viel ab einer gewissen Nummer und irgendwann will man ja auch mal so ein bisschen Freizeit für sich selber haben und vielleicht auch mal einfach irgendwas komplett anderes machen und wie die beiden schon gesagt haben, wir haben dann eben alle auch noch so irgendwie Jobs, ne? Das muss man alles halt unter einen Hut bringen und dann hat man eben auch noch Family und keine Ahnung, das ist halt nicht immer so einfach, ne? Und da muss man dann eben gucken, so, es ist halt alles immer unglaublich viel Vorbereitungszeit, deswegen vielleicht auch heute das Intro, wo man eben auch mal darüber reden kann, so wie viel Zeit investiert man hier eigentlich täglich, wöchentlich und so weiter und so fort. Das ist halt schon mehr als ein Minijob. Das ist einfach so, ne? Also ich jetzt beim Wrestling, die Jungs jetzt hier beim himanischen Quartett und hier mache ich dann auch nochmal ein bisschen was oder man schreibt mal eine News oder. Und es kostet halt alles immer Zeit. Man muss Bilder vorbereiten, man muss die Shows vorbereiten und. Und das vergessen immer viele Leute und ich bin immer froh über alle Leute. Also erstmal vielen Dank für 200 Leute, die gerade zugucken. Aber ich bin immer froh an alle Leute, die das echt verstehen, ja, die auch verstehen, okay, da steckt halt auch eine Menge Arbeit drin. Das ist halt nicht einfach nur, wir setzen uns mal eben hier hin und quatschen mal kurz über 2-3 Figuren und dann gehen wir wieder weg. Das funktioniert so nicht.
Das ist so. Michael, ich glaube, du und ich müssen mal über 2-3 Figuren einfach in dem Video quatschen. Ja.
könnten wir mal machen, ja.
Ja. Ne? Und ich wurde auch schon mal wieder gefragt, wegen Toys of Masters of the Universe. Ja, wir versuchen es, wir sind dran, aber zeitlich und gerade auch mit der Webseite und dem ganzen Hickhack, ist es halt einfach eine Menge Arbeit gerade da reingeflossen, auch eine Menge Arbeit vom Manuel und so und das sollte man niemals irgendwie unterschätzen. Und das ist, dass der Manuel das überhaupt macht momentan, während des Gesundheitszustands und so, ist halt auch einfach nochmal Daumen wert, ja, muss man halt einfach so sagen. Und das funktioniert halt einfach nicht so. Ne? Man kann sich nicht einfach nur hinsetzen und sagen, ja, wie in so einem Skype-Gespräch damals, ja, wir reden jetzt mal eben darüber und bla. Es muss halt alles vorbereitet werden, man muss sich ein bisschen informieren und so weiter und so fort. Ihr wollt ja natürlich auch ein paar Sachen haben. Und selbst ob schon wir uns informieren, wissen wir nicht immer alles. Das ist auch bei mir beim Wrestling so. Ich bin sicherlich ein Lexikon, was Wrestling angeht, aber man kann nicht alles wissen. Das ist einfach so. Es ist unmöglich. Ja, und deswegen wird es immer wieder Informationen geben, die auch vielleicht für uns jetzt gerade zufällig reinflattern und wir versuchen die dann immer irgendwie mit aufzunehmen und so. Ich persönlich jetzt zum Beispiel, ich gucke halt immer, natürlich klar, ich gucke die Netflix-Serie, ich habe auch He-Man 21 geguckt und so, aber ich muss zum Beispiel auch sagen, zeitlich habe ich es einfach nicht geschafft, die She-Ra-Netflix-Serie beispielsweise zu Ende zu gucken. Da bin ich nicht zum Ende gekommen. Ich habe bisher keine Zeit gefunden, weil es eben auch viele andere Sachen gibt, die ich halt noch nebenbei mache. Und deswegen, ja, ist es manchmal so.
Man braucht ja auch irgendwo den Ausgleich. Wenn man nur irgendwie mit Moto noch hat, das ist ja das, was wir auch in der Folge hatten über, wann wird das Fanverhalten für einen selbst oder auch für andere toxisch, wo ich dann auch sage, ja, wenn du dich so intensiv nur mit der einen Sache beschäftigst, dann nimmst du das irgendwann viel ernster, als es eigentlich genommen werden sollte. Und das tut dir dann irgendwo selber auch nicht gut. Das merke ich auch jedes Mal, wenn ich dann das Gefühl habe, boah, ich könnte mich jetzt über alles aufregen. Und was haben sie denn jetzt bei Mattel Creations schon wieder gemacht? Und und jetzt finden die Figur auch noch kacke. Und da ist jetzt wieder die Diskussion. Geh ich mal raus, dann gucke ich mir einen Film oder eine Serie an. Oder wie jetzt gerade, ich höre mir einen Podcast an, wo es um Kriminalfälle aus der Weltgeschichte herausgeht, bis in die Steinzeit zurück, um mal wieder ein bisschen mein Geschichtswissen zu erweitern und sowas. Und dann merke ich irgendwann, oh, jetzt gehst du nochmal in den Keller und jetzt machst was für die Comic Area oder fürs Lexikon. So ist das ein schöner Ausgleich dabei. Ja, aber du hast es richtig gesagt, Gordon, es steckt natürlich viel Arbeit da drin. Und Das darf man wirklich nicht oft genug sagen. Das muss man immer wieder sagen. Also unser Maker 23, der Matthias, was der im Lauf der Jahre da alles schon rausgeholt hat. Matthias, du hörst gerade zu, ich weiß es. Ich verstehe bis heute nicht, wie du das zeitlich jemals hingekriegt hast und auch jetzt immer noch machen kannst, dass du so auf Anschlag sofort jede News irgendwo herauskriegst und über alles auch noch so genau Bescheid weißt, als würdest du deine eigene Excel-Tabelle nonstop führen dazu. Es ist so bewundernswert. Ich bin da wirklich fasziniert über die Leute, die das machen. Genauso wie das Welt der Meister-Magazin, die Miri und der Marc, die sich da dann auch teilweise mit in die Themen hineinknien. Ich habe es schon gesagt, sich mit Themen beschäftigen, für die ich gar keine Zeit mehr finde. Ey, das ist schon irre, was man mit diesem Hobby, was eigentlich nur Actionfiguren waren, ja, heute alles so machen kann. Also das ist echt so zeitfüllend, wenn man es wirklich drauf anlegt. Hammer.
Ich glaube, das Melkor-Board ist verschmolzen im Internet und zieht jede Information, ja, die zu Masters kommt, das einfach in sich rein haut dann sofort eine News raus. Also das ist echt, also ihr habt es gerade gesagt, das ist schon echt beeindruckend. Ich würde auch sagen, dass ich auch relativ schnell immer die Infos bekomme, aber der Matthias ist dann manchmal teilweise nochmal früher dran. Also wahrscheinlich hat er echt seine eigenen Bots, die er da programmiert hat.
Ja, und als wir unsere Live-Ausgabe hatten sozusagen, also live vor Publikum in dem Kino im Luxor, da haben wir das ja auch schon mal besprochen und da habe ich halt auch gesagt, keiner von uns hätte damals, wenn uns jemand gesagt hätte, ja, in 30 Jahren sitzt ihr da im Internet und macht darüber einen Podcast, so, dann hätte ich halt auch gesagt, Alter, geh weg, du Spinner. So, also, natürlich hätte da keiner dran gedacht.
Vor allem hätten wir da gefragt, was ist ein Podcast?
Ja. Hm. Und was ist das Internet?
Ja.
Okay, aber dann zur nächsten Frage, würde ich sagen, oder?
Ja.
Und zwar kommt die vom Niki Holler und lautet wie folgt. Meine ganze Motu-Fantasie ist aus den Hörspielen entstanden und besteht auch noch heute daraus. Die Stimmen, die Geschichten, einfach alles. Habe zwar früher auch die Filmation-Serie geschaut, aber die hat mir nie wirklich gefallen und die Mini-Comics haben mich auch nicht wirklich geprägt. Auf was baut euer persönlicher Masters-Kosmos auf? Gordon?
Ja, also bei mir natürlich definitiv die Mini-Comics, muss ich einfach so sagen. Also Filmation hat mich halt überhaupt nicht geprägt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sogar, glaube ich, die He-Man New Adventures-Serie, den Zeichentrick, häufiger gesehen als Filmation damals. Weil eben, das lag unter anderem daran, dass Filmation, glaube ich, auf Teen 5 oder so lief damals.
Ja.
Hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Habe ich halt eher bei...
Ist es nicht auch auf auf RTL Plus damals?
Nicht, dass ich wüsste. Da lief, glaube ich, He-Man New Adventures.
Ich hätte gemeint, also Tele 5, ja, aber ich meine, es wäre auf RTL Plus samstags gelaufen, danach oder davor. Ich
glaub, aber dann später, wenn dann.
Ja, also zumindest nicht in der Zeit, wo ich die ganzen anderen Sachen gesehen habe, wie Transformers, Turtles und so, da lief es definitiv nicht auf RTL. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es irgendwann mal auf RTL gelaufen ist, aber ja, wie gesagt, also das ist, ja, das war eben genau das. Und da habe ich dann eben bei einem Kumpel, der hatte damals Tele 5 und da haben wir dann ein paar Masters-Folgen halt geguckt, weil er die auch aufgenommen hatte und so, das war auch in Ordnung. Aber damit bin ich eigentlich nicht so in Berührung gekommen. Was für mich halt eigentlich mehr der Kosmos war, waren eigentlich immer die Mini-Comics, immer. Ich mochte natürlich einige mehr als andere. Es ist auch bei mir so, ja, ich fand diesen Leech-Mini-Comic zum Kotzen, wo der Leech so groß ist und so, weil ich das einfach nicht mag und weil ich auch teilweise die Zeichnung unterirdisch fand, vor allen Dingen wie Mothman und Grislorn so teilweise aussehen in den Sachen, das geht halt gar nicht. Aber nichtsdestotrotz finde ich die meisten Minicomics halt ziemlich gut und natürlich die Hörspiele, ne? Auch wenn, wir sind ja nun alle Hörspiele schon durchgegangen und natürlich aus erwachsener Sicht ist es natürlich auch immer noch mal ein bisschen was anderes und da sagt man sich halt auch, okay, da ist ja da Logiklücke drin oder sonst irgendwie was. Aber die Sprecher haben halt unglaublich viel zur Atmosphäre beigetragen und auch diese Musik und keine Ahnung. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich immer noch Peter Pasetti zum Beispiel als einen der geilsten Skeletor, als eine der besten Stimmen für Skeletor empfinde. Und das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt. Und natürlich ganz klar die Actionfigur.
Ist bei mir sehr ähnlich. Bei mir kommt allerdings noch was hinzu, was bei mir ganz weit vorne steht. Ich weiß nicht, ob du das, wird bei dir auch so sein, denke ich, Gordon, und zwar die Werbemagazine, die deutschen.
Ja, absolut, ganz klar, natürlich, klar.
Die waren für mich sehr, sehr prägend, weil die waren so faszinierend damals, deswegen sind die heute auch noch Nostalgie pur, weil man dann einfach diese Geschichten gelesen hat, diese toll aufgebauten Dioramen, diese Szenen teilweise nachgestellt hat. Dann natürlich aber auch die Hörspiele, Minicomics. Sepp und ich haben ja vor kurzem eine Flop 5 Top 10 Mini-Folge, Mini-Comic Video gemacht und gerade so Comics wie die Masken der Macht oder Dragon's Gift oder Temple of Darkness, also das sind halt einfach Mini-Comics, die haben sich so eingebrannt ins Gehirn, auch einzelne Szenen aus Comics wie Interpart Comics zum Beispiel, aber ich glaube, die haben mich nicht so stark geprägt. Und wenn ich von heutzutage ausgehe, dann da ist es natürlich, finde ich, also bei mir zumindest breiter gefächert. Einfach alles, was man halt im Prinzip zur Zeit hat. Sämtliche Cartoons, Biografien, die prägen mich nicht in dem Sinne, aber die tragen halt dazu zu der Begeisterung für den Brand und für die Charaktere bei. Und auch die neuen Comics, kommt ja auch immer wieder was Neues raus, finde ich super. Also von dem her, das hört ja faktisch gar nicht auf, was man da alles erfährt, jetzt auch im Nachhinein die Entstehungsgeschichten, das kannte man logischerweise damals gar nicht, aber es ist aus heutiger Sicht für mich somit das Faszinierendste, wie die Sachen damals entstanden sind und wie detailliert es doch noch bei zumindest manchen Toys bekannt ist, wie sich die so entwickelt haben und das prägt mich heutzutage und hat mein Interesse geweckt. Früher war es dann, wie gesagt, eher Hörspiele, Minicomics und Werbemagazine.
Das ist bei mir ganz ähnlich. Im Übrigen nur kurz vorher, ich hatte es so verstanden, dass es um die New Adventures Serie auch noch ging. Ich dachte, New Adventures wäre auf RTL Plus gelaufen.
Das ist richtig. New Adventures okay. Lief auf RTL Plus.
Ah, okay, gut. Da ist jetzt meine Verwirrung dann wieder aufgeklärt. Alles gut. Filmation-Serie, ich habe ein paar Folgen als Kind gesehen. Ich fand es auch ganz nett. Und natürlich habe ich das Panini-Sammelalbum dort gehabt. Das war für mich dann auch sehr cool. Aber trotzdem war für mich die extremste Prägung natürlich das Thema der Hörspiele. Einfach, weil die bei mir den ganzen Tag rauf und runter gelaufen sind, während dem Spielen vor allen Dingen. Ich merke das heute noch, dass ich so auf Hörspiele, Podcasts etc. so fixiert bin, weil ich dann einfach das bequem hören kann, während ich hier gerade mit meinem Leonardo spiele und sowas. Das ist einfach eine sehr schöne Sache für mich gewesen. Und meine Eltern erzählen heute noch, dass sie dann gehört haben, wie ich da irgendwelche Laute gegeben habe, sind dann näher zur Tür gekommen, haben dann gehört, wie ich die Dialoge mitgesprochen habe. Also die sind wirklich so eingebrannt worden bei mir. Auch wenn wir alle Hörspiele schon mal besprochen haben, ich glaube, wir sollten doch mal wieder irgendwie damit starten, einfach um zu sehen, wie das jetzt so gute 10 Jahre später nochmal ist. Egal, aber auch die Minicomics waren für mich wichtig. Und sehr, sehr wichtig, neben den Werbemagazinen, auch die eHarper-Comics. Die haben mich auch ungeheuer geprägt. Das ist für mich bis heute von allen 80er-Jahre-Comics immer noch das, was mich, abgesehen von den Mini-Comics, also gekaufte Hefte, was mich am meisten irgendwie kickt. Mehr als Interpart, komischerweise. Aber ja, die Hörspiele sind definitiv ganz weit vorne und seien wir ehrlich, Leute, als Kinder hat man ja nicht irgendwie unterschieden, ah ja, das ist der Filmation-Cartoon, das ist der Canon jetzt, wo die Shira auf Iteria ist und die Horde dort deren Feinde sind. Und das sind die Harper-Comics, die sind aber nochmal anders als meine Mini-Comics, die man in The Power Sword. Natürlich war das alles ein Canon und man hat so ein paar Unterschiede vielleicht wahrgenommen, hat dann irgendwie gesagt, egal. Insofern ist für mich das, was mich in der Kindheit geprägt hat, so ein Potpourri aus diesen Sachen natürlich, wo ich mir immer das Schönste für mich rausgesucht habe. Heute gucke ich mir einfach alles an und für mich sind es alles verschiedene Welten und das eine gefällt mir mehr, das andere gefällt mir weniger. Ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt, für mich ist Triklops immer einer gewesen, der eher so Skeletors Speer und Skeletors Söldner ist, ein Schwertkämpfer und so. Und ich tue mich bis heute ein bisschen damit schwer, dass er seit den 2000X-Cartoon eigentlich eher Skeletors Tech-Guy ist. Also der Man-at-Arms des Bösen, der Erfindungen macht, Maschinen baut. Ich finde das auch, wie er dargestellt ist, durchaus cool in den neueren Serien dann dabei. Aber für mich ist mein persönlicher Triklops immer noch eigentlich nicht derjenige, der irgendwo an Maschinen rumschraubt, sondern das wäre eher Trapjaw. So gibt es jetzt natürlich Unterschiede, aber das nehme ich jetzt alles nicht so ernst. Ich sag bei manchen Sachen dann, oh, das finde ich jetzt aber echt nicht so gut, das finde ich passt nicht. Und bei anderen, oh, das ist eine coole Idee, das nehme ich so in mein persönliches Motorarchiv mit auf.
Apropos Hörspiele, wir haben doch auch noch etliche Princess of Power Folgen offen, oder?
Ja, würde ich ja gerne machen, aber ja, schon ist der Gordon weg. Genau deswegen. Also Leute, wenn ihr wollt, dass wir Princess of Power Hörspiele aufnehmen, teilt es uns massenhaft mit.
Es reicht nicht, dass einer das einmal
sagt, oh, wäre cool, sondern wir wollen Pop! Wir wollen
die Daumen!
Ach ja.
Oh, bitte nicht.
So, wir haben jetzt schon 35 Minuten. Gone, gib Gas mit der dritten Frage.
Ja, das mache ich. Und zwar, wir haben vom Volker eine Frage, und zwar, liebes himanisches Quartett, bei den Origins wird oft damit argumentiert, dass aufgrund zu viel neuer Teile die restlichen Vintage-Charaktere nicht mehr im Einzelhandel, sondern auf Mattel Creations erscheinen werden. Wie schaut es denn bei der Masterverse-Line aus? Aus meiner Sicht müssten dort doch pro Figur viel mehr neue Teile gefertigt werden als bei den Origins. Ist zu befürchten, dass Masterverse zukünftig auch nur noch über Mattel Creations erhältlich sein werden? Und wie ist eure generelle Meinung zur Zukunft von Masterverse? Ist nach dem Ende der Revolution-Serie auch ein Ende der Toyline absehbar?
Puh, sind natürlich jetzt haufenweise Fragen drin. Also grundsätzlich wird schon bei Masterverse auch relativ viel recycelt, an der einen oder anderen Stelle ganz geschickt, wie ich finde, aber es wird definitiv da auch viel recycelt. Grundsätzlich ist es ja, glaube ich, so, dass, oder bin ich der Meinung, dass Mattel ja eigentlich primär auf die Masterverse-Line setzen wollte und die Origins aber dann so gut gelaufen sind, dass natürlich der Fokus voll auf Origins lag und die Masterverse-Line dann zumindest anfangs lange ein Schattendasein geführt hat, weil einfach die ersten Figuren, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, einfach auch nicht so gut waren, was sich mittlerweile komplett geändert hat aus meiner Sicht. Die sind richtig gut und qualitativ bin ich der Meinung, auch sowohl Bemalung, Modellierung, auch die Ideen, gerade bei New Eternia, die sind sehr, sehr gut und haben meiner Meinung nach sehr, sehr viel Potenzial. Man sieht's, finde ich, ganz gut an Mattel Creations, dass leider aus meiner Sicht sich Masterverse einfach nicht so gut verkauft wie Origins oder wahrscheinlich auch die Cartoon Collection. Wenn man jetzt mal schaut, dass die ganzen Masterverse Exclusives auf Mattel Creations alle noch erhältlich sind. Snoutspot jetzt seit 11 Tagen oder noch länger. Nee, viel länger schon. Die verkaufen sich nicht aus und das ist ja ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie einfach nicht so gut laufen. Deshalb weiß ich nicht, ob die mal alle auf Mattel Creations erhältlich sein werden und aus dem Einzelhandel verschwinden. Ich weiß nicht, wie sie sich im Einzelhandel verkaufen. Man muss halt schon dazu sagen, sie sind auch deutlich teurer als die Origins-Figuren und werden dann auch relativ schnell rabattiert. Den Zusammenhang mit dem Cartoon würde ich nur bedingt ziehen, weil ich natürlich hoffe, dass der Cartoon noch weitergeht, war ja ein Cliffhanger und wenn die Zahlen passen, weil was ja suggeriert wurde, wird es auch noch weitergehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die New Eternia Line sowieso besser verkauft als die Revelation bzw. Revolution Figuren. Das ist mein subjektiver Eindruck, aber auch vom Feedback, was man so hört aus dem Fandom, sind die deutlich beliebter. Ja, aber kann natürlich passieren, wenn die Formen aufwendiger werden, dass das dann über Mattel Creations läuft, wie jetzt auch mit dem Horde Trooper, der jetzt dann kommen wird, werden wir später noch drüber sprechen. Lass ich mich überraschen, aber im Moment sieht's nicht so aus, als ob die irgendwie die Frequenz bei Masterverse runterfahren, auch die neuen Teile runterfahren, sehe ich momentan überhaupt nicht. Gerade in dem Kidults-Bereich ist ja das eigentlich die Sammlerline, die sie haben wollen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, dass noch sehr, sehr viele Waves erscheinen werden, auch im Einzelhandel.
Ja, du hast es schon richtig gesagt, Michael. Ich bin auch überzeugt davon, dass Masterverse eigentlich die Toyline war, mit der Mattel zu dem Zeitpunkt, als es gestartet ist, mit ihren 3 Toylines, das war, wo sie gedacht haben, damit holen sie uns, nämlich die erwachsenen Sammler, gut ab. Und die Origins natürlich auch, aber ich habe damals zumindest schon am Anfang einiges darüber gehört, dass die Origins eher so dieser Kickoff sein sollten, so ein bisschen dieses kleine nostalgische drumherum, von dem man auch nicht unbedingt gewusst hat, läuft es ewig. Das merkt man auch bei der Toyline selber, dass dort einfach im Laufe der Toyline Sachen geschehen sind, mit denen sie vorher nicht unbedingt gerechnet hatten, wie die Umsetzung von Action-Features und so weiter. Masterverse ist natürlich bei weitem nicht so gut gelaufen wie Origins bis heute, soweit ich es weiß, oder zumindest mal gehört habe letztes Jahr irgendwann. Ich glaube aber, dass die doch durchaus angezogen haben. Leider auch im Preis. Das ist, was du auch gesagt hast, Michael, das Problem an Masterverse für mich auch nach wie vor. Die sind meiner Meinung nach, so wie alle Masters-Sachen gerade im Einzelhandel, wenn man die bei Smith Toys sieht, sind die Neupreise einfach zu hoch. Die sind zu teuer. Finde ich auch interessant. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Smith Toys da auch eine gewisse Taktik dran hat, weil die ganz gerne relativ schnell dann Sachen reduzieren. Und dann sieht es natürlich aus, als würde man da sonders was sparen. Dann kommen schon die Ersten, sagen, ja, super, das floppt ja alles, die verdienen ja nichts dran. Ich bin mir sehr sicher, dass es ganz lange Rabattierungen braucht, bis Smith Toys mal nichts dran verdient. Also wir reden hier mal vom Castle Grayskull. Bei 30 Euro kann man dann schon sagen, okay, ich glaube, da kriegen sie dann nicht mehr Kohle raus. Aber ja gut, das ist halt generell im Einzelhandel so eine Taktik. Aber bei Masterverse finde ich das halt umso bedauerlicher, dass man da schon tiefer in die Tasche greifen muss, eben weil ich gerade New Eternia gerade so genial finde. Und da muss ich unumwunden zugeben, Masterverse ist für mich aktuell die beste Toyline von Mattel. Das sind nicht die Origins. Die Origins, klar, die haben den nostalgischen Kick und wir wissen es, wir alle warten auf die weiteren Vintage-Charaktere und wenn da etwas Cooles noch dazukommt, das ist auch eine schöne Sache. Aber es ist meistens für mich recht erwartbar. Und gerade dadurch, dass ich auch die Classics mitgemacht habe, bin ich bei Masterverse New Eternia immer so begeistert, wenn ich da irgendwas bekomme. Nicht jede Figur gefällt mir gleich gut, aber sowas wie der Trapjaw letztes Mal oder Man-at-Arms, die ich in meinem eigenen Video über den grünen Klee gelobt habe, die haben mich einfach total begeistert von den Ideen her, den Elementen, die man nicht immer irgendwo sieht. Es ist halt nicht immer das Gleiche, was man bekommt. Und mittlerweile ist es qualitativ halt höher geworden, wodurch ich diese Toyline generell durchaus mag, auch wenn nicht jede Figur für mich ein Kick ist. Aber New Eternia hat mich halt plötzlich so unfassbar abgeholt zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich mit Masterverse schon komplett abschließen wollte. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Origins schlecht finde. Sie sind halt nur, wie gesagt, für mich eher das, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt, wie es jetzt gekommen ist meistens. Also ich lasse mich gern ein bisschen überraschen und begeistern. Was jetzt das Thema mit den neuen Teilen betrifft. Ja, die Masterverse haben viele neue Teile. Bei den Origins ist es halt eben auch so, dass wir jetzt nicht mehr viele Figuren haben, die mit viel Recycling gemacht werden können und sehr prominent sind. Wir haben den Rest vom Schützenfest. Wir reden heute über Cyclone noch. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, für mich sind Cyclone, Two-Bad und Modulok die letzten 3 wirklich großen Figuren, ja, aus der Origins-Toyline, die von den Vintage-Charakteren wirklich so einen relativen Mainstream-Appeal haben. Das andere geht schon so weit in Obskuritäten hinein, dass ich sage, ja, selbst wenn die im Laden wären, und die müssen dann mit vielen neuen Teilen teurer werden. Entweder müssten die Figuren teurer gemacht werden oder wir bekämen noch viel mehr Repaints, die wir womöglich gar nicht wollen. Das ist für mich da ein bisschen ein Problem, während Masterverse meiner Meinung nach noch ein bisschen den Glücksfall hat. Die können halt immer wieder einen He-Man bringen. Jetzt haben sie einen Revolution-He-Man gebracht, der recht gut funktionieren kann. Dann können sie wieder eine neue New Eternia-Version bringen, der vielleicht nochmal einen anderen Vintage-Aspekt betont mit einem neuen Spin. Dann können sie die gesamte Horde können sie noch bringen. Außer dem Horde Trooper, das ist die erste New Eternia-Figur. Ja. Wir haben Princess of Power Horde-Charaktere, aber New Eternia mit einem neuen Spin kann das auch alles nochmal neu aufrollen. Dann bekommen wir statt einem Hordak mit blauer Haut vielleicht einen Hordak mit grauer Haut wieder. Das sind natürlich Heavy-Hitter-Charaktere. Ich glaube, da ist das Potenzial halt noch gut da, dass man sagt, okay, das kostet uns einiges, aber diese prominenten Charaktere können wir in den Laden hineinbringen. Die verkaufen sich voraussichtlich zumindest besser, als wenn es jetzt ein Stoner oder ein Dragstore wäre. Das ist jetzt natürlich alles auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber grundlegend ist es meiner Ansicht dazu.
Ja. Ja, und ich denke halt auch, es gibt ja halt auch viele Fans, die das ja auch mittlerweile so sehen. Ne? Klar, jetzt werden natürlich viele sagen, nachdem der Rockhorn rausgekommen ist, ja, jetzt will ich den Stone da auch. Kann ich verstehen. Aber wenn es jetzt um Rota und Twistoid und so gibt, da gibt es auch schon sogar viele Vintage-Fans, die sagen, damals nicht gehabt und die Riesen brauche ich auch nicht unbedingt und bla. Und so läuft das halt immer, ne? Und wie sollen Casuals von Rota und Twistoid angesprochen werden? Das wird halt noch schwieriger.
Ja, richtig. Und ich lese es im Übrigen gerade auch im Live-Chat. Ja, wenn eine Masterverse-Figur 29 Euro kostet, das ist im Vergleich zu den Origins nicht hoch. Stimmt, wir haben jetzt zum Beispiel die Turtles of Grayskull, die Neupreis 25 oder 26 Euro kosten. Ey, das ist einfach unfassbar viel Geld für so eine Basisfigur. Und auch bei den normalen Origins, es ist viel Geld. Dafür kommen die aber auch immer wieder trotzdem noch für 20 Euro bei Rossmann auf einmal raus. Und ja, es ist generell schon ein bisschen absurd, dass wir darüber reden müssen. Masterverse ist teurer geworden, aber gegenüber den jetzt auch teurer gewordenen Origins ist es gar nicht mehr so viel. Es ist halt beides teuer. Das ist das Leid des Sammlers. Und deswegen verstehe ich auch jeden, der sagt, hey, ich lasse die Finger davon und konzentriere mich auf das. Gerade auch unter dem Aspekt, dass wir wissen, sehr viele von uns sammeln aus nostalgischen Gründen, wollen einfach das haben, was sie von früher her kennen.
Ja. Vielen Dank übrigens an 250 Zuschauer. Wunderbar.
Sehr cool.
Leute, wir verlosen hier nichts heute, gell? Ich weiß ja auch, was wartet. Aber danke, dass ihr da seid. Ja, dann kommen wir endlich zu unseren News. Es ist schon eine Dreiviertelstunde rum. Unfassbar, wir schwafeln heute wieder so viel. Nächstes Mal halten wir uns kürzer. Aber unsere News, wir haben einiges gehabt. Und zwar, als erstes müssen wir reden über Snoutspout. Nee, nicht den von Origins, den gibt es leider immer noch nicht in Deutschland, sondern es gab einen Masterverse New Eternia Snoutspot bei Mattel Creations zu bestellen. Das war am 10. März um 17 Uhr. Unserer Zeit ist er online gegangen. Und Interessante war, die Diskussionen im Vorfeld haben sich gar nicht darum gedreht, wie cool oder nicht cool Snoutspot jetzt für die Leute aussieht, sondern können sie ihn überhaupt bestellen? Denn tatsächlich, Mattel hatte ja schon letztes Mal mit Rockon diese Probleme mit internationalen Bestellungen. Und bei Snoutspot war ganz lange im Fenster, ja, leider ist er nicht außerhalb der USA zu bestellen. Natürlich habe auch ich meine Mistgabel, meine Fackel schon ausgepackt. Und gerade als ich mit dem Feuerstein anzünden wollte, kam unmittelbar vor Verkaufsstart dann doch noch die Möglichkeit, ja, man kann es auch im Ausland bestellen. Also zumindest in Deutschland hat es für die meisten geklappt. Manche dann wiederum hatten doch Probleme mit ihren Zahlungen. Es ist alles sehr kurios. Und wir haben schon bei Rockon drüber geredet. Man würde es ja von Mattel ein bisschen anders erwarten, oder Michael?
Ja, absolut. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland immer Glück gehabt, die Leute in Österreich. Also mittlerweile muss man sagen, jetzt funktioniert es ja wieder, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in allen Ländern funktioniert, aber in sehr, sehr vielen Ländern funktioniert es mittlerweile wieder. Und was da wiederum, finde ich, sehr schön ist, dass sich die Leute halt gegenseitig ausgeholfen haben. Das habe ich jetzt ganz viel mitbekommen, dass dann halt irgendwie andere angeschrieben haben, ja, ich bestell dir einen mit, bist du aus Österreich, können wir regeln. Und eben nicht einen bestellt und dann einfach für, weiß ich nicht, 80 Euro auf eBay geklopft und dann streitet euch drum, sondern wirklich sich gegenseitig ausgeholfen. Und ich finde, so muss es auch sein. Und sie haben es Gott sei Dank wieder in den Griff bekommen. Was wieder mal unterirdisch war, war einfach die Kommunikation, weil es gab keine und einfach ganz kurz davor, also wirklich, glaube ich, eine Stunde oder so, wurden die Länder unten wieder umgestellt. Es ist schon ein bisschen früher dieser gelbe Kasten oben verschwunden, this item does not ship to your country, das war dann weg. Und das kann ja eigentlich auch Mattel nicht mögen, dass wir jetzt nicht in der Videospur wieder gerade eingeblendet, dass Nautzbart über diese absolut großartige Figur reden, ja, sondern über Logistikprobleme.
Ja, und, absolut. das ist die beste Werbung für Masterverse.
Ja. und das ist halt echt bitter. Wie gesagt, sie haben es jetzt in den Griff bekommen. Kleiner Tipp, dieses Problem hatte ich nämlich auch und habe ich jetzt schon öfters gelesen. Wenn man eingeloggt ist im Browser und dann kommt und man hat irgendwie über ShopPay aktiviert, dann kommt man nicht weiter auf der Bezahlseite. Sprich, man muss dann als Gast bestellen oder sich nochmal ausloggen, neu einloggen und dann funktioniert's. Weil sonst kann man nicht nach Deutschland liefern lassen. Das hat mit ShopPay zu tun, warum auch immer.
Wenn man das schon hört.
Ja, aber man ist halt ein Workaround, aber wenn man es weiß, dann funktioniert's dann. Sollte eigentlich nicht passieren, aber ich habe das jetzt öfters gelesen mal, das funktioniert dann. Aber ja, sie bekommen allmählich wieder alles in den Griff. Mittlerweile ist ja auch Eternia schon verschickt und Rockon geht bei mir noch ab, aber sie fangen jetzt an, international wieder zu versenden. Da war ja ein kompletter Break drin und ich glaube, da hatten die einfach wirklich Probleme mit dem internationalen Versand- und Logistikunternehmen und das läuft jetzt wieder an. Man mag es ja eigentlich gar nicht glauben, dass ein Riesenkonzern wie Mattel das nicht in den Griff kriegt, aber es scheint jetzt wieder zu laufen, toi, 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 und hoffen wir mal, dass das in Zukunft auch für die Länder außerhalb Mexiko, USA und so weiter funktioniert. Es ging ja nicht mal Kanada, glaube ich, bei Snoutsport.
Oh, das ist schon bitter, weil Kanada ja auch schon quasi Nordamerika 2.0 für die Leute irgendwo ist. Das wird ja eigentlich immer mitgenommen.
Wahrscheinlich läuft das Ganze dann wieder und dann gewinnt der Trump die Wahl und dann heißt es America First und dann können nur noch die Amerikaner bestellen.
Ja, aber bis dahin haben wir auch mal Germany First gehabt, weil das Laker ist ja scheinbar
zuerst
rausgekommen, bevor die Amis überhaupt dran gekommen sind. Also manchmal haben auch wir noch ein bisschen Glück.
Ja.
Ja.
Ja. Also wie du gesagt hast, Michael, schade, dass wir bei Snoutsport vor allem über Mattel Creations Bestellvorgänge reden und nicht über die Figur selber. Aber wenn er mal bei uns ist, ich bin mir sicher, du wirst wieder ein Unboxing-Video von ihm machen. Oder vielleicht kriege ich ihn ja zuerst. Ach Quatsch, du hast ihn wahrscheinlich schon daheim. Also,
nee, morgen soll er kommen. Schauen wir mal.
Ja, also das werden wir dann wieder übernehmen. Aber es gab noch neue, weitere News und eine leider nicht so gute. Ja. Als der Michael und ich auf der Nürnberger Spielwarenmesse waren, haben wir schon davon erzählt, es gab leider nichts von Masters of the Universe Mega Constructs dort zu sehen. Und jetzt wurde es offiziell bestätigt von einem Mattel-Mitarbeiter. Die beiden Minisets, die letztes Jahr mal durchgesickert sind, ein Laserbolt mit Ramen und ein Warsled mit Skeletor, die kommen nicht. Die wurden scheinbar schon in der Designphase abgeblasen. Und damit sieht es jetzt für die Masters bei Mega wirklich madig aus. Denn auch beim Mattel Creations Revealed Event, da haben die Leute im Live-Chat sogar sehr aktiv nachgefragt. Es wurde absolut auf nichts eingegangen. Es kam nichts von Masters. Also müssen wir wohl leider jetzt damit leben, dass mit den Klemmbausteinen ist zu Ende. Zumindest vorläufig. Gordon!
Ja, wir hatten das ja, so ein bisschen kommen sehen hatten wir es ja auch, ne? Ich weiß auch noch genau, als der Eternia-Turm veröffentlicht wurde, da haben natürlich noch viele gesagt, hoffentlich kriegen wir überhaupt die anderen drei Türme, das verkauft sich doch alles nicht so gut. Und auch auf Amazon waren halt einige von diesen Mega-Snake Mountains und Castle Grayskulls, die waren ja ewig erhältlich und auch irgendwie scheinbar auch in einigen Läden teilweise Ladenhüter, sind aber auch, muss ich tatsächlich auch fairerweise sagen, auch selten mit dem Preis wirklich krass runtergegangen. Ja, also im Gegensatz, wenn ich jetzt mal nur daran denke, wie es um Castle Grayskull bei den Origins stand, wo man die hinterher für 30 Euro hinterhergeschmissen bekam, sowas gab es beim Mega halt nicht. Und dadurch hat man dann vielleicht auch gesehen, ja, es ist eventuell ein Interesse da, aber eventuell auch nicht für den Preis. Keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Ich kann auch nur spekulieren, wie wir alle, aber offensichtlich hat es sich nicht gut genug verkauft. Ich kenne einige Sammler, die Mega hatten und gesagt haben, also die ja im Klemmbausteinsammler sind, wie auch immer, die halt gesagt haben, jo, ich fand die Qualität nicht so toll von Mega, deswegen habe ich sie nicht weiter gesammelt. Auch das waren Kritikpunkte. Ich persönlich kann dazu nichts sagen, weil ich persönlich habe sie nicht gesammelt. Ich kann nur das sagen, was die Leute gesagt haben, die regelmäßig mit Lego oder mit anderen Sachen, Roblox oder keine Ahnung, da was weiß ich nicht was. Ja, sehr gut. Ja, das Schwert hatte ich ja in Nürnberg in der Hand. Das fand ich auch ganz gut. Das war auch relativ.
I have the power.
Ich fand sogar, dass es relativ schwer war für.
Ja, es ist auch schwer und es ist massiv. Und ich weiß noch, ich habe das ja auch in die Hand genommen, dann sofort zur Brandmanagerin gemeint, oh, kann man das nehmen? Oder habe ich es schon gehabt? Was richtig die Schweißperlen vor und Angstschweißen für ihr gesehen. Oh Gott, genau. Jetzt fällt's auseinander. Das ist ein geiles Schwert. Und ich muss sagen, Gordon, ich bin ja kein Klemmbaustein-Kenner. Und kann deswegen nicht sagen, ob die Qualität jetzt wirklich irgendwie schlechter ist. Ich fand die Qualität gut. Ich fand nur die Preise oft genug schwierig. Es gab mal günstige Sets und dann waren aber wieder die Preise so heftig, wo du dir gedacht hast, Lego kann sich das erlauben, die rauszuhauen zu einer UVP, die sofort auf 20% reduziert wird, weil es Lego ist. Ist hier wahrscheinlich ein bisschen ein Problem gewesen bei Mega.
Ja, ja, aber weil du es angesprochen hast, Gordon, die wurden schon, wenn man rein prozentual das Ganze sieht, wurden die schon extrem reduziert. Snake Mountain, glaube ich, hat einen UVP von 429 Euro und gab es bei Smith Toys für 140, wenn man mal die Prozente sieht. Oder Grayskull gab es für 89 Euro und das hat eine UVP von 350. Die UVP ist einfach total pervers bei Mega. Das ist einfach... das kauft halt niemand. Und dann kriegst du es nur extremst rabattiert los und dann rentiert sich's halt einfach für die Läden nicht und Händler nicht und dann geht's leider unter. Und ich finde es extrem bitter, weil ich die echt gut fand. Ich habe mich auf diese kleinen Sets gefreut. Diese Skeletor-Schädel mit den kleinen Minisets fand ich super. Die Minifiguren sehen großartig aus. Aber ja, ich befürchte auch, dass das war.
Minifiguren habe ich auch. Also da wurden mir ja welche geschenkt und die Minifiguren fand ich auch echt ganz witzig. Ja. So, die hatten was. Und in so einem Fünferpack habe ich dann welche bekommen. Irgendwie, das fand ich auch ganz lustig. Das kann man sich aufhängen. Aber ich stimme dir natürlich zu. Klar, also ich wusste nicht, dass der ursprüngliche Preis über 300 Euro waren. Da wundert es mich nicht, dass das nicht noch weggegangen ist. Aber ich weiß halt von vielen, die halt hinterher gesehen haben, ja, oder die halt gesagt haben, ja, wenn es irgendwie für 80 angeboten wird, dann hole ich es mir oder keine Ahnung. Aber bei den meisten war es halt immer irgendwie so, was ich gesehen habe, zwischen 150 und 170. Und es hat halt niemanden abgeholt. Oder wahrscheinlich, was ich mir auch vorstellen kann, dass die Fans halt am Anfang schon gekauft haben und sich dann gesagt haben, toll, jetzt ist es rabattiert und jetzt habe ich das Ding schon, nochmal kaufe ich es halt nicht.
Ja. Also das Mega Castle Grayskull ist ja saugut für Mattel bzw. Mega gelaufen. Das war ja ein richtiger Topseller, wodurch sie extra nochmal eine Zweitauflage gemacht haben. Das war wirklich, also das hat dafür gesorgt, dass wir eigentlich so viele weitere Sets bekommen haben in verschiedensten Formen und Farben. Das ist tatsächlich verbucht, dass das ein Mega-Knüller war. Und ich weiß auch von vielen in meinem erweiterten Freundesbekanntenkreis, unter anderem ein ehemaliger Klassenkamerad von mir auch. Mit dem bin ich dadurch auch wieder in Kontakt gekommen, dass er das Ding sich dann auch gekauft hat, obwohl er eigentlich nicht der große Masters-Über-Fan ist, so wie ich. Und bei Snake Mountain haben sie wahrscheinlich auf dasselbe gehofft, aber Snake Mountain, ja, es sind mehr Teile, es war aber auch noch teurer. Und da hast du schon irgendwie gemerkt, da sind die Leute nicht so drauf abgegangen. Ich liebe das Mega Snake Mountain. Ich finde es auch immer noch geil. Auch wenn ich schon verstehen kann, wenn mancher sagt, ah, das hätte man noch. Das habe ich halt auch immer. Aber in Summe, glaube ich, ist halt irgendwie das Ding, dass einfach, wenn die Preise so hoch sind und dann ist Mega natürlich auch nicht so präsent wie Lego. Man weiß nicht, ob Masters of the Universe von Lego besser angekommen wäre oder nicht. Es ist halt doch ein Nischenbrand. Und ich glaube, dann haben wir auch so ein bisschen den Teufelskreis, die Mattel-UVPs, wir haben es vorhin schon gesagt, bei den Origins etc., die sind alle auch momentan so hoch und die waren bei Mega schon die letzten Jahre so verdammt hoch. Wahrscheinlich auch, weil sie gar nicht so große Mengen produzieren und umsetzen können. Und man weiß ja das Prinzip, je kleiner die Produktionsmenge, desto höher muss der Preis in der Regel sein. Ja, aber dann verkauft es sich schlechter und so zieht sich das halt hin. Es ist halt sehr schade. Man kann halt nicht sagen, dass wir Fans nicht irgendwo dafür zu begeistern gewesen wären, aber wir sehen es halt, wenn halt jeder am Ende weiß, man kann bei 90% der Artikel auf den Rabatt warten, dann tut man das auch irgendwann und dann endet das Ganze leider.
Ja.
Ja.
Ja. Genug zu Mega, das leider jetzt uns wohl für längere Zeit verlassen wird in unserem Podcast. Wir haben noch etwas anderes, bevor wir uns endlich dem Mattel Creations Revealed Event zuwenden. Das musste ich noch mit hineinbringen, weil ich weiß, unter den Masters-Fans gibt es auch immer wieder Leute, die auch mögen. Mattel hat die Street Sharks angekündigt. Die Street Sharks kommen zurück, die Toyland von Mitte der 90er Jahre. Große Haie, große Mäuler und ja, da kommt jetzt eine neue Toyline raus. Die ersten 3 Figuren kann man jetzt schon aus den USA bestellen. Und die sind in dem Sinne nach dem Origins-Prinzip gemacht worden. Also sie benutzen nicht die Gussform der Origins. Die Street Sharks sind wie früher deutlich größer als die Masters-Figuren. Aber auch hier haben sie neue Gelenke hineingebaut. Also die sind beweglicher als früher. Ein bisschen so minimal verändert, geben aber den Look von damals wieder. Der Kickoff hat mit 3 Figuren stattgefunden. Weitere wurden schon angeteased, die kommen auch. Und da muss ich erstmal direkt einen Gordon fragen. Gordon, hast du damals noch Street Sharks miterlebt? Hast du die vielleicht sogar geil gefunden? Hast du heute alle in deiner Sammlung?
Nein. Moment, ja, nein, nein. Also die Sache ist halt die, ich habe die Street Sharks mitbekommen, geil gefunden. Das war halt, wann kamen die? 95? Also ich war
94 hat's zumindest bei den Amis gestartet, also dürfte bei uns.
Ich glaube bei uns kamen die 95. Ich habe die ich weiß, dass später irgendwie, glaube ich, die Zeichentrickserie eine Zeit lang auf Super RTL lief und da habe ich natürlich ein paar Folgen geguckt. Ich glaube, die liefen back to back mit Extreme Dinosaurs, ja. ja, das waren halt diese Serien, ne? Die kamen dann irgendwie alle hintereinander. Ich glaube, dann kamen noch Mummies Alive und Skeleton Warriors und keine Ahnung, aber da war ich halt raus. Weil, ja, das war halt Pubertät und da war dann gerade so PS1 und all solche Sachen irgendwie cooler und Mädchen. Und ja, keine Ahnung. ja, heute nicht mehr. So, aber auf jeden Fall, naja, also die Street Sharks, irgendwie mochte ich die schon so vom Design her, aber ich habe sie selber nie gesammelt. Ich fand die Zeichentrickserie halt auch nicht so richtig gut. Es war halt wieder so ein Turtles-Abklatsch. Ja, wir sind halt statt Schildkröten jetzt Haie und haben einen Bad Guy. Ich weiß nicht, wie hieß der Professor X oder wie hieß der Bad Guy bei den Street Sharks?
Boah, frag mich nicht.
Der Professor Piranha oder so ein Quatsch.
Redet mal weiter, ich kugel das schnell.
Ja, wunderbar. So, ach, kann bestimmt auch jemand von Fans gerade festhalten. Irgendwie, ich meine, dass er irgendwas mit Piranha oder irgendein Quatsch hieß. Und das war okay für das, was es war, aber das hatte für mich einfach so auch Biker-Mais vom Mars-Flair und sowas. Ne, das war in Ordnung, aber die habe ich nie wirklich gesammelt und deswegen war ich da tatsächlich raus. Aber ich muss tatsächlich sagen, also so wie sie jetzt irgendwie aufgemacht sind, wenn man das jetzt hier so im Bild anguckt, finde ich schon ganz nice von der Sache. Man erkennt sie sehr gut, also sie orientieren sich halt an den Originalfiguren und finde, sind vom Detailgrad her auch nicht schlecht gemacht. Also warum nicht? Für die Leute,
Dr. Pyranoid.
Ja, genau, so oder so, ja. Der war irgendwie von Piranha abgeleitet, ne? Genau. Ja, irgendwie so ein Kram. Genau. Das fanden halt viele gut. Es gab ja auch noch mal ein Revival von dem Biker Mais. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den 2000ern, gerade in Italien waren die halt richtig groß. Als ich nämlich mal da war irgendwie, da war eine gesamte Regalwand voll, nur mit Biker Mais. Und ich so, hä? Bin ich durch eine Zeitmaschine wieder in die 90er gefahren oder so? Was ist denn jetzt hier los? So, da war, ist aber teilweise so. In Europa ist es halt immer unterschiedlich. Bei uns sind die Street Sharks nicht so geil gelaufen. In anderen Ländern halt sehr gut. Ne? In Italien sind halt Ben 10 und die neuen Biker Mais sehr gut gelaufen. Bei uns halt eher so, so mittelmäßig. Und das ist dann eben manchmal so. Und wie gesagt, allen, die Street Sharks geil fanden, sei es natürlich absolut gegönnt. Und wie gesagt, ich persönlich finde zumindest von dem, was ich mich erinnere von damals, von den Figuren, finde ich die neuen gut nachgemacht. Also, why not?
Ja, ich kann dazu relativ wenig sagen. Ich finde die ganz witzig vom Design her. Da gab es doch die Extreme Dinosaurs, gab es die auch?
Ja, sagte ich ja. Die liefen back-to-back auf Super RTL mit Street Sharks.
Genau, und die finde ich noch vom Design her noch ein bisschen cooler. Aber ja, die Street Sharks, ich finde die ganz nett, die werde ich mir jetzt nicht holen. Was ich da eigentlich am spannendsten fand, ist, dass bei diesem Live-Event der Creative Director von Mondo, der Hector Arce oder wie der heißt, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Arce schreibt man es mit C, auf einmal bei Mattel dabei war, bei den Street Sharks. Und ich habe mich gefragt, arbeitet er jetzt bei Mattel, ist der da geswitcht, weil der eigentlich immer für Mondo, für die ganzen Master-Sachen zuständig ist. Das fand ich jetzt irgendwie da ganz spannend. Die Figuren, ja, die sehen ganz cool aus, aber ist jetzt nichts, was ich holen würde.
Boah, ja, also dass die Street Sharks wieder zurückkommen, ich gönne es jeden 90er-Jahre-Enthusiasten. Ich sammle ja auch 90er-Jahre-Toylines durchaus. Mummies Alive zum Beispiel fand ich eine super Toyline und hab's bitter bereut, die in den 2000ern, weil ich Geld für den Umzug gebraucht habe, verkauft zu haben. Ich hatte nämlich unter anderem auch die heute sündhaft teure weibliche Figur davon. Ja, bitter. Alle für 5 Mark damals beim Woolworth gekauft. Aber ja, das ist wieder eine Sammlergeschichte für sich. Aber die Street Sharks fand ich leider überhaupt nicht gut, muss ich zugeben. Also die Serie hat mir nicht gefallen. Gut, klar, ich war da auch 14, 15 Jahre alt, als die gekommen ist. Auch ich hatte, auch wenn ich nie mit Toys sammeln aufgehört hat, aber da war ich dann in meiner Comic-Phase und das war für mich halt Kinderkram. Und gerade irgendwie diese weichen Körper. Ich fand das Action-Feature, dass die Mäuler auch geöffnet werden können und zuschnappen, irgendwie ganz lustig, als ich es mal im Laden gesehen habe, aber mehr auch nicht. Und für mich war das alles irgendwie auch so wie Biker Mice vom Mars und Extreme Dinosaurs. Das hat für mich alles nach so einem Ninja Turtles Abklatsch ausgesehen. Alles immer das gleiche Prinzip. Irgendwelche Tiere werden mutiert zu Menschtieren oder Menschen werden zu Tiermenschen mutiert und sind dann irgendwie mega cool und haben Surfboards und alles Mögliche und sind beim Spring Break dabei und ziehen ihre erste Tüte rein. Also nee, das war für mich damals schon, dass ich da als Teenager gedacht habe, das ist mir zu kalkuliert und irgendwie nicht cool genug gewesen. Und das, obwohl ich so viele Toylines liebe. Nichtsdestotrotz, diese Street Sharks, ich habe es mir tatsächlich überlegt, aber die kosten allein halt schon $25 plus Versand. Und das nur für den Gag, um mal ein Video die auszupacken und zu zeigen. Ja, ist ganz lustig, Beweglichkeit. Vielleicht können sogar ein paar Teile mit Mutu Origins kombiniert werden. Und dann stehe ich danach aber da und sage, ich glaube, die kommen bei mir in eine Kiste. Man sollte ja schon ein bisschen auf sein Geld aufpassen. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, was sie mit dieser Toyline weitermachen werden. Es ist ja ein Mattel-eigener Brand. Insofern macht es ja Sinn, dass sie da versuchen, was wieder in Gang zu bringen. 90er-Jahre-Nostalgie haben wir schon längst im Gange. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und vielleicht gibt's ja sogar mal einen Crossover zusammen mit den Masters.
Genau.
So, liebe Zuschauer, liebe Hörer, jetzt ist es soweit. Wir haben über eine Stunde jetzt schon geredet und als hätten wir es geplant, unsere zweite Stunde plus minus ein paar Minuten geht es jetzt um das Event Mattel Creations Revealed von der vorigen Woche. Es war ein mysteriös angekündigtes Event, wo man ein paar Teaser bekommen hat, wo irgendwelche Mattel-Mitarbeiter teilweise so ein bisschen sehr überflippig durch die Gegend gesprungen sind und erzählt haben, was für Toys sie toll gefunden haben, was sie so machen. Aber man hat natürlich damit dann auch rechnen können, oh, da werden ja Sachen dann eben revealed. Nicht nur die Arbeit, sondern auch die Toys hatte Mattel dann noch angekündigt. Und dieses Event hat an 2 Tagen stattgefunden, jeweils mit Livestreams, wo die jeweiligen Teams dann Sachen vorgestellt haben, die entweder vorher schon ein bisschen angeteased waren oder ganz neu waren. Aber es gab auch was zu kaufen für uns alle. Und das sollten wir jetzt als erstes mal ansprechen. Bevor wir aber dazu kommen, nochmal muss ich sagen, an den Matthias. Vielen Dank für deine Berichterstattung für Planet Eternia. Ich hätte keine Zeit gehabt, mir das alles anzugucken. Und der Matthias, der hat da News rausgehauen, wie irre, auf deren jetzt mein Skript hier basiert, damit ich nichts vergesse. Du bist eine Maschine. Aber die Sachen, die es zu kaufen gab, während dem Mattel Creations Event, es gab unter anderem ein Masters Uno Fandom-Spiel. Wir hatten schon mal ein Uno-Spiel, das ist eine neue Version gewesen, das gab es zu bestellen. Es gab eine Figure-8-Figur und das ist letzten Endes, ja, Gordon blendet es bei uns jetzt auch in der Videospur ein, das ist ein neues Konzept von Mattel für, keine Ahnung, die hipster Klientel, ich weiß es nicht. Figuren, die einen Magic 8 Ball als Kopf haben, und im Masters-Fall gab es Battle Armor He-Man und Battle Armor Skeletor zusammengemixt, dabei zu bestellen, und es funktioniert eben wie diese magische Kugel, kennt ihr bestimmt, die man schüttelt, dann stellt man eine Frage, wie zum Beispiel, kommen Vintage Origins wieder in Smith hinein, und dann kommt als Antwort im Sichtfenster, sieht nicht danach aus, oder so. Das gab es zu bestellen, und für uns natürlich ganz wichtig, auch eine Actionfigur. Zum Kickoff konnte man den Motu Origins Cyclone bestellen. Ja, wir haben die Figur ja schon gesehen gehabt, aber jetzt haben wir auch das Minicomic gesehen und vor allem die Verpackung. Es ist eine Fensterbox à la Mossman gewesen mit, ich muss es direkt sagen, endgeilen Artworks. Ich feiere das bis heute dermaßen, dass die Horden von Hordak Minicomic auf der Front verewigt wurde dabei. Haben Michael und ich im Top 10 Video der Minicomics auch erwähnt gehabt. Ich zumindest. Und auf der Rückseite haben sie dann auch eine coole Norrin-Referenz gemacht. Da muss ich auch direkt sagen, das ist für mich das eigentliche Highlight dieser Figur, die Verpackung. Ich bin ja bekanntermaßen kein großer Cyclone-Fan, zumindest vom klassischen Cyclone. Die Figur ist soweit okay, aber die Verpackung kickt mich dann mehr. Trotzdem war ich ein bisschen erstaunt, dass er auf dieser Verpackung erschienen ist. Aber Michael, du magst der Cyclone deutlich mehr als ich.
Ich habe Cyclone schon immer super gefunden, auch als Kind. Und ich finde die Origins-Umsetzung auch wirklich grandios, muss ich sagen. Mit diesen Wirbeln, das neues Feature dabei, das finde ich, sieht cool aus. Ich finde auch diesen 2000 X-Ring als zusätzliches Zubehör macht Sinn, weil es gab's halt damals bei 2000X und wird jetzt neu aufgegriffen. Bevor es wieder irgendein komisches anderes Zubehör sich ausdenken, finde ich das ganz okay. Und sie haben halt tolles Vintage-Design getroffen. Ich finde jetzt den Kopf wieder besser. Der hat ja beim Prototypen eher so einen asiatischen Look gehabt. Hätte auch ganz gut gepasst eigentlich, weil gerade von der 2000X-Folge mit dem Anwad Gar, man ja ein Origin auch bekommen hat zu Cyclone. Aber ich stimme dir auch zu, Sepp, dass die Verpackung großartig ist. Natürlich wieder sehr viel aufgegriffen, allein bei Earl Norrim, diese Szenerie mit dem Frightzone-Monster. Aber dass jetzt in diesem Fall halt Cyclone mit der Schlange kämpft und nicht das Battle Armor He-Man oder Thunder Punch He-Man im Original, finde ich cool umgesetzt. Und Cyclone war ja, glaube ich, knapp 3 Stunden erhältlich, also da kann sich eigentlich auch keiner beschweren. Also das war für mich so ein bisschen spannend, wie lange der wohl erhältlich sein wird, weil wir jetzt wirklich wieder alle Länder oder fast alle Länder bestellen konnten. Aber scheint gut zu klappen mit den Vintage Origins, also man kriegt sie problemlos. Und die anderen beiden Sachen, ja, das ist Uno, habe ich schon daheim. Die erste Version, die zweite Version, da sind ja ganz viele großartige, also von großartigen Meisterwerken von William George Earl Norrim sind da Szenen aufgegriffen, die teilweise aber, finde ich zumindest, ein bisschen lieblos da reinkopiert sind auf die Karten. Bei manchen passt's gut, bei manchen finde ich es ein bisschen weniger gut gelungen. Aber das brauche ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Aber Uno scheint ja ein Riesending zu sein nach wie vor für Mattel. Und da finde ich, wie ich so häufig sage, es kann nur gut für den Brand sein, wenn sowas rauskommt. Genauso wie dieses Skelet, diese Figure-8-Figur. Da kann ich gar nichts damit anfangen. Die habe ich auch nicht bestellt, aber die war sehr schnell ausverkauft.
Super schnell.
Ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich die Produktionsmenge nicht ganz so hoch war. Spekulation. Aber für mich das absolute Highlight natürlich Cyclone. Und ja, auf den freue ich mich schon. Der soll ja auch bis, ich glaube, spätestens am 5. April schon verschickt werden. Also das geht ja auch relativ schnell. Wahrscheinlich wird der vor Rockon dann sogar verschickt. Und ja, freue ich mich einfach drauf. Ich hoffe, dass es so weitergeht mit dem Vintage Origins, weil wenn die zwischen einer und 3 Stunden bestellbar sind, können wirklich die, also selbst wenn man da irgendeinen Termin hat oder so, dann fragt man halt jemanden. Ich habe auch wieder für jemanden mitbestellt, ob jemand mitbestellen kann, und dann klappt das auch ganz gut.
Ja. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe es auch verpasst, den Cyclone-Verkauf, aber ich habe jemanden, der das für mich dann mitbestellt hat. Das ist eigentlich ganz gut, Gott sei Dank, da nochmal Glück gehabt. Die Zeichnung oder das Gemälde, das du meintest, das war tatsächlich der ganz normale He-Man.
Der normale.
Ja, du verwechselst vielleicht mit der Fright Zone. Da ist nämlich der Battle Armor He-Man, der auf den Schlangen einhaut. Und in der Errol Norum Zeichnung, da ist es der ganz normale He-Man, und Cyclone und Mossman
hängen
unten. Ja. Und jetzt haben wir halt eben sozusagen He-Man aus diesem Gemälde rausgenommen, hat Cyclone halt nach oben gepackt, und Mossman ist immer noch unten dran und hat jetzt auch noch eine Fackel in der Hand, weil offensichtlich war es da unten dunkel oder so, keine Ahnung. Aber
das ist auch eine Referenz.
Genau, zu dem Figurenposter von William George. Aber halt eigentlich absurd, dass ausgerechnet Mossman eine Fackel in der Hand hat. War schon damals irgendwie schräg, weil der Fackel da sich ab, wenn's blöd läuft, wie man in Revelation sieht.
Ja, aber dann fackelt er nicht lange.
Ah.
So, keine Ahnung. Also ich finde den Cyclone absolut super. Mir gefällt das gut. Ich weiß, nicht jeder mag diesen Ring von Avantgarde. Ich finde das in Ordnung. Das ist ein Design, das in meinen Augen passt. Passt halt auch gut. Wenn man ihn nicht haben will, kann man ihn sicherlich irgendwie abmachen oder so. Das wird bestimmt eine Möglichkeit sein. Von daher, wenn man ihn jetzt hinstellen will, fertig. Ich lasse ihn ja eingepackt. Also er wird natürlich bei mir dann genau so mit ins Regal kommen, und der ist super. Das UNO-Kartenspiel, da bin ich tatsächlich auch im Moment am Überlegen, ob ich mir das eventuell mal hole. Das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Idee. Und die Zeichnung, stimme ich dir zu, Michael, da sind natürlich absolute Kunstwerke dabei, ne? Das finde ich halt super. Da kann man also auf jeden Fall was machen. Ja, diese Figuren, das holt mich nicht ab. Also das ist für mich halt eher wieder so Merchandise. Das ist dann für Leute, die halt eher diesen Style mögen. Das ist ja auch in Ordnung, aber das ist die Figure 8 Figuren sind nicht meins.
Eine Ergänzung noch, was ganz cool ist, bei Cyclone funktioniert ja sogar das Action-Feature. Also man kann die Arme nach oben stellen und dann an dem Rad drehen, und dann dreht er sich. Werde ich wahrscheinlich nicht häufig einsetzen, obwohl ich mir einen zum Auspacken wieder bestellt habe, aber ich finde es ganz cool, dass es gibt. Weil das war ja früher bisschen blöd, weil man die Arme nicht hochstellen konnte. Die sind ja immer wieder runtergefallen bei dem früheren. Und das ist jetzt natürlich möglich bei den Origins. Und man kann das Action-Feature sogar auslösen. Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, ich finde das ganz nett mit dem Action-Feature. Mir wäre ehrlich gesagt lieber gewesen, wenn der Gürtel ordentlich ausgesehen hätte. Aber ja, man kennt ja meine Einstellung zu den Action-Features bei den Origins. Warum brauche ich die dort, wenn ich schon in den 80ern drin habe? Aber das ist ja... Wir wissen, jeder denkt da ein bisschen anders drüber. Ich weiß es nicht mit Cyclone. Ich tue mich damit einfach so schwer. Es ist halt wieder, wie sie es bei den Classics am Anfang mit dem gemacht haben. Einfach das Vintage-Design und dann den 2000X-Ring hinten drauf gemacht. Und es, ja, ich liebe das 2000X-Design, aber das Vintage-Design könnte für mich ein bisschen was Interessanteres sein. Ich hätte es zum Beispiel jetzt gefeiert, wenn sie einfach, ich lasse mich ja gerne überraschen, wenn sie den Helm beim Origin Cyclone abnehmbar gemacht hätten, oder darunter hätte man ein Positronenhirn gesehen. Oh mein Gott, es ist ein Faker! Aber kommt natürlich nicht vor. Ich hätte zumindest aber gern geschlossene Fäuste gesehen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich fand es auf jeden Fall auch am spannendsten zu gucken, wie lange der erhältlich ist. Und man sieht, es hatten die Leute genug Gelegenheit. Es gab ja viele in Deutschland, die auch gesagt haben, warum 17 Uhr, da bin ich noch gar nicht daheim, wie soll ich den bestellen? Sie hatten auch noch genug Zeit. Also es gibt nicht diese Sekundenblitzausverkäufe. Mattel würde sich wahrscheinlich drüber freuen bei den Origins-Figuren, aber ist natürlich besser für uns, wenn wir auch mit ein bisschen mehr Geduld drankommen können, als in den ersten 3 Sekunden sofort klicken zu müssen.
Aber ich glaube,
geschlossene Fäuste mit Daumen?
Zum Beispiel die Daumen!
Aber ich glaube, Mattel kann es trotzdem noch als Erfolg verbuchen. Also 3 Stunden ist ja völlig
Ja,
völlig genau. Okay.
Genau, ich denk mal, dass Mattel auch vorher schon gedacht hat, uiuiui, Cyclone, hoffentlich verkaufst du dich auch innerhalb von einem Tag, sonst bist du ein richtiger Flop. Und dann hat Cyclone gesagt, ach Mattel, so schlimm wird's schon nicht werden.
Genau.
Hörspielhörer kennen den Spruch. Ja, die Figure-8-Figur im Übrigen habe ich nicht bestellt. Manuel bestellte immer für uns beide dann zusammen, wenn wir was holen. Und er hat dann gemeint, oh, soll ich den auch bestellen? Nö. Man muss nicht alles haben. Aber ja, wie dem auch sei. Abgesehen von diesen Sachen, die es zu kaufen gab, gab es ja eben auch Enthüllungen, Mattel Creations Revealed. Und dort gab es auch ein paar Infos, über die wir jetzt noch reden müssten. Natürlich hat jeder von uns darauf gewartet, dass sie noch weitere Vintage-Figuren vorstellen oder zumindest nochmal zeigen, wie sieht sie mit Extender und Nightstalker aus. Leider gab es dazu nichts zu sehen von Mattel selbst. Sie haben aber gesagt, Extender und Nightstalker sollen im Sommer erscheinen. Also die kommen, aber es dauert noch. Es war ein bisschen schade, dass sie nichts gezeigt haben. Aber vor dem Event gab es schon erste Leaks von Extender in Verpackung. Er ist wieder auf der Shiba-Blisterkarte drin. Und ja, es wird heftig spekuliert, weil er die ausgefahrenen Arme drin hat und da ein bisschen sehr affenartig aussieht. Michael und ich haben uns schon drüber unterhalten. Wir sind uns relativ sicher bisher, dass das eher, weil es kein offizielles Foto war, irrtümlich so gemacht wurde und die Arme ganz normal im Blister aussehen werden. Nichtsdestotrotz, ja?
Da muss ich mittlerweile revidieren, weil es gibt mittlerweile offizielle Unboxing-Videos und das sind ganz normale, also der wird so drin sein. Da bin ich mir sehr sicher.
Ah, unglaublich. Also,
Donkey Kong Extender.
Also, liebe Hörer, vergesst, was ich gerade eben gesagt habe. Unabhängig von dem, was Michael und ich spekuliert haben, es sieht so aus, dass Extender auf seiner Schiebeblisterkarte mit Affenarmen verpackt ist.
Ja.
Ja, gefällt mir leider nicht so gut, genauso wie, dass die Goldpartien jetzt leider Karamell sind. Das Boxart oder das Blisterkarten-Artwork sieht natürlich wieder geil aus. Vor allem auch, weil Dragstore auf der Rückseite zu sehen ist. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, oder Michael?
Ja, ich finde es persönlich jetzt gar nicht so schlimm, weil wenn man möchte, kann man ja, da es ein Schiebeblister ist, einfach diese Ansteckteile rausbauen, dann klipst man es wieder drauf und dann hat man ein anderes drinstehen in der Verpackung. Das geht ja theoretisch, wenn man will. Von dem her passt es schon, aber ich bin auch ein bisschen ernüchtert. Ich finde ihn trotzdem noch sehr gut. Aber ich hätte mir auch diese Goldpartien einfach in der Goldfarbe gewünscht. Vor allem, wenn man den, ich habe mir dieses Unboxing-Video angeschaut, wo auch immer der diese Figur her hatte, war auf eBay, sind ein paar aufgetaucht in den USA, wahrscheinlich wieder irgendwie ein paar Cases vorab aufgetaucht. Und wenn man den Kopf nach oben schiebt, ist es wieder dieses Peace-Zeichen hinten zu sehen. Und beim Gesicht sieht man, da ist eine Goldfarbe aufgesprüht. Also das Gesicht hat wirklich eine schimmernde Goldfarbe. Und das unterscheidet sich aber eben von den Partien an der Schulter, am Schulterpanzerung und den Armen. Und das hat dann eben so einen Karamellfarben. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil das halt Extender auch ausmacht. Und zumindest bei dieser Figur war es da so. Und ich gehe davon aus, dass es wieder so sein wird. Wer sich noch erinnern kann an die Horde Trooper, die haben ja so einen Perlmutt, Schimmerglanz, wo die Farbe einfach nicht gut genug verrührt war wahrscheinlich und dann haben die so Schlieren drin. Und bei dem Auspackexemplar, das der hatte, hatte der wirklich da oben so Fahrer am Helm und so Schlieren drin, dass ich befürchte, dass bei dieser weißen Farbe, weil die sieht genauso aus wie vom Horde Trooper, auch wieder diese Schlieren drin sind. Jetzt kann man halt hoffen, dass das vielleicht irgendein frühes Exemplar war und dass sie jetzt den Extender erst im Sommer bringen. Vielleicht kann da noch was geändert werden an der Produktion. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt nicht, aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass da, dass der jetzt halt einfach, der kommt im Sommer. Das ist einfach, das ist nicht die größte Wertschätzung für die Vintage-Line, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Ich sag dazu nur, dö-dö-dön, dö-dö-dö-dön, dö-dö-dön, dö-dö-dö-dön. So, wer den Witz verstanden hat, der kann jetzt in die Kommentare schreiben. Ja, also ich weiß nicht.
Einfach mal so ein Insider raus.
Ja, natürlich, klar. Das ist nur für die Leute, die ihn verstanden haben. Fertig. Ja, ich finde ihn eigentlich ganz okay, ich stimme euch zu. Vor allen Dingen, ich finde es irgendwie blöd, wenn denn das Gesicht golden ist und der Rest ist Karamell. Das passt wieder nicht. So, ja. Was soll der Quark? Also ich meine, für mich wird es wahrscheinlich nichts Besonderes, weil wenn der so jetzt ausgeliefert wird, also so wie hier auf dem Bild zu sehen ist, er bleibt dann ja bei mir in der Verpackung. Ne? Ich packe den ja dann trotzdem nicht aus. So. Also auch ob schon ich es jetzt ja könnte mit dem Schiebeblister, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen. Ja, nichtsdestotrotz finde ich das natürlich irgendwie wieder eine zumindest merkwürdige Verfahrensweise, sagen wir es mal so, dass man die eine Partie dann nicht den anderen angleicht, verstehe ich irgendwie nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und es sind jetzt einfach nur irgendwelche Dinger, die direkt aus China vom Band gefallen sind und dann in so Packungen und dann, ja, die verkaufen wir schnell bei eBay. So, ja, und dann haben wir vielleicht doch noch irgendwie was Gutes, aber ich will da jetzt keine falschen Hoffnungen schüren. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass wir den tatsächlich so erhalten werden, wie er hier auf dieser Verpackung aussieht. Stimm dir zu, Sepp. Die Zeichnungen sind wieder super. Ich mag auch die Frontzeichnung jetzt, wo sie die Figuren immer vorne drauf haben. Das finde ich, hat einfach was. Das macht was mit der Packung. Ich finde das gut. Mag auch die Figur an sich. Diese einen Verlängerungsstücke, sind das eigentlich die von Mechaneck?
Nee,
das sind, ja, das sind andere.
Okay. Und finde ihn in Ordnung, aber es ist zumindest eine komische Idee.
Was sehr cool ist, ist das Mini-Comic, muss man sagen. Das ist aber wieder absolut gelungen, das Mini-Comic. Jetzt waren ja ein paar schwächere dabei, auch von den Zeichnungen, aber das gefällt mir persönlich sehr gut mit tollen Referenzen. Macht Spaß.
Ja, wenn halt das Karamell nicht wäre. Und es sieht halt aus, als hätte Mattel da einfach die Farbe eingespart, die sie über die Karamell-Sachen drüber sprühen wollten. Ob das jetzt bei der finalen Figur dann, wenn die ausgeliefert wird, nochmal anders ist, es wäre wünschenswert. Aber man stelle sich mal vor, Mattel hätte jetzt beim Creations Revealed Event gesagt, ja, die Bemalung ist noch nicht final, keine Sorge, liebe Fans. Und dann käme er mit grünen Handschuhen. hatten wir ja bei den Classics fast
so. Ja, wunderbar, ne? Das war so toll, wo sie noch diese Vergleichsfigur bei eBay ersteigert haben mit den verschimmelten Händen. Wunderbar.
Herrlich. Übrigens, liebe Hörer, wir werden auch mal über die Moto Classics in einer der kommenden Folgen reden, wenn es mal ein bisschen weniger News gibt. Aber Mattel hat zumindest auch gesagt, wenn sie schon keine weiteren Vintage-Charaktere gezeigt haben, nach wie vor sollen die Vintage-Figuren bei den Origins vervollständigt werden. Die Betonung liegt jetzt natürlich auf Figuren. Bei den Fahrzeugen haben sie sich bewusst wohl bedeckt gehalten, aber läuft weiterhin. Wir haben ja schon was gehört bezüglich Too Bad und Mattel hat auch gesagt, ja, zu und auf der San Diego Comic-Con diesen Juli, dort wird es auch viele weitere Sachen zu Moto allgemein geben. Müssen wir mal abwarten. Genauso zum Stand unserer jetzigen Folge wissen wir noch nichts über das Snake Lair Crowdfunding. Michael und ich waren uns hundertprozentig sicher, das würde während dem Mattel Creations Revealed Event gezeigt werden, das Snake Map Playset, und das Crowdfunding würde dann starten. Es soll bald starten, laut der Brandmanagerin, aber wir haben leider noch nichts dazu zu sehen bekommen. Aber wir haben dafür andere Sachen zu sehen bekommen. Wir haben von Mattel vor und während dem Creations Revealed Event ein paar Teaser bekommen. Es gab zum Beispiel ein neues Stop-Motion-Werbevideo, wo wir schon ein paar neue Cartoon-Collection-Charaktere gesehen haben, die auch auf dem Foto gezeigt wurden. Und wir hatten sogar einen, das war nicht von Mattel, einen sehr großen Spoiler zum Masters Fall Catalog. Und da haben wieder so ein paar Leute nicht abwarten können. Ich meine, wer meinen Social-Media-Kanal hat, muss man scheinbar alles ignorieren und sofort raushauen, damit die Klicks reinkommen. Ich kann es leider nicht anders sagen, denn die paar Tage werden jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Auf jeden Fall haben wir dort schon die Wave 3 und 4 der Turtles of Grayskull gesehen. Und wir können bei denen jetzt noch nicht allzu viel erkennen von den wenigen Sachen, die wir gesehen haben. Gordon blendet es gerade bei uns ein. Wir haben dort im Grunde das Komplett-Line-Up gesehen. das besteht eben scheinbar, so wie es aussieht, aus Michelangelo, Skeleton, einem Samurai-artigen Look, der Teela, die schon in den Minicomics zu sehen war. Es gibt einen neuen He-Man und einen neuen Leonardo, die als Stealth-Ninja-Disguise irgendwie da zu sehen sind. April O'Neil kommt im Zoa-Look. Wir bekommen auch Casey Jones mit ganz vielen Waffen. Und ja, wir haben dann auch natürlich Deluxe-Figuren noch dabei, nämlich Leatherhead. Wir haben einen Splinter, der wird dort als Splinter Skull bezeichnet, basierend auf King Grayskull. Wir haben Bebop und Rocksteady, die wurden schon vorher angeteased, dass die kommen würden als Too Bad. Und so ist es auch. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie sie geheißen haben. Too Bad Steady oder Too Bob Steady, glaube ich, hieß Steady, es.
Ja.
Ja, yep. Too Bob Steady. Und ja, etwas, das Michael vor allem kickt, aber mich auch. Als Deluxe-Figur kommt auch Merman mit einem Fischschwanz heraus. Wie gesagt, wir haben noch nicht allzu viele und nicht besonders große Bilder gesehen, aber ein bisschen was kann man dabei schon erkennen. Unter anderem die tolle von Michelangelo, die, das können wir sagen, der Michel und ich, wir haben die Figur in Nürnberg gesehen, die Haare sind abnehmbar.
Ja, stimmt.
Ja, fange ich mal an. Ich bin ja nun raus bei den Turtles of Grayskull. Diese Crossover-Line, die gibt mir nicht so viel, muss ich tatsächlich sagen. Ja, Michelangelo, das mit der Frisur, ja, okay, ist ein Gag, aber der zündet bei mir nicht so. Also das ist für mich irgendwie Quatsch. Ich meine, ich mag zwar irgendwie so ein bisschen diesen freaky Look, den er da irgendwie hat, so vom Gesicht her. Das hat teilweise so ein bisschen was von späteren Playmates-Figuren, aber die sind mir halt nicht freaky genug irgendwie. Ich finde auch teilweise passt der Stil von einigen Figuren nicht zu anderen. Too Bob Steady sieht für mich aus wie ein Custom, sorry, aber ich finde den echt nicht besonders gut gelungen. Also die Köpfe wirken irgendwie vollkommen deplatziert auf diese Körper draufgesetzt. Und einige Köpfe sind halt, also zum Beispiel Leatherhead oder eben auch von Bebop und Rocksteady sind mir auch persönlich zu nah dann irgendwie wieder an so einem Cartoon-Look. Ich kann ja auch verstehen, dass sie darauf abzielen wollen, aber es passt dann halt einfach mit anderen Figuren aus der Toyline irgendwie überhaupt nicht zusammen. Ich finde, dafür sehen halt jetzt zum Beispiel so der Samurai-Skeletor oder so, von dem haben wir auch schon größere Bilder gesehen, der sieht dafür einfach irgendwie, finde ich, viel zu martialisch aus, als dass dann plötzlich der da mit reinkommt. So, also das ist irgendwie so ein bisschen Last-Action-Hero-Gefühl, ne? So Arnold Schwarzenegger kommt rein und er läuft eine Zeichentrickkatze mit rein. Ja, das ist unser bester Cop. So, ja. Weißt du, so, wo ich so dachte, nee, also das passt irgendwie für mich nicht. April O'Neil, ja, da wird halt gerne mal der Kopf kritisiert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde den Kopf in Ordnung, passt halt zur Vintage-Sache, aber ich mag halt das Design da auch nicht so gerne. Den Splinter King Grayskull, oder jetzt heißt das Splinter Skull, glaube ich, ne? Den finde ich ganz okay. Der passt so von der Sache her, es ist in Ordnung mit den Outfits, die sie da haben. Und ja, ja, und dann die beiden Ninja Disguise, Preternia Disguise He-Man. So, ist okay, aber tatsächlich nix. Nicht wirklich viel, muss ich tatsächlich sagen, was mich hier aus den Socken haut oder wo ich irgendwie sage, jo,
nicht so viel, was dich aus den Socken haut.
Ja,
das ist ja schon Level mehr, als du sonst sagst, weil du bei den Turtles of Grayskull ja sonst noch negativer normalerweise sprichst.
Naja, also was heißt negativ, ne? Also ich meine, ich akzeptiere die Toyline und alle Leute, die daran Spaß haben, gerne. Es gibt ja ein paar Designs, die ich auch okay finde, so, ne? Hattest du nicht auch den Mousejaw? Den fand ich irgendwie den fand ich zum Beispiel ganz okay. Also
das sieht man von mir aus gar nicht gut.
Ja, den mochte ich zum Beispiel, ne? Und es gibt eben auch so ein, zwei andere, die ich eigentlich in Ordnung finde, aber halt alles nicht genug, um jetzt irgendwie zu sagen, wow, ja, die lege ich mir jetzt auch nochmal zu. Also das ist okay für das, was es ist, für die Crossover-Toyline, und Mattel scheint ja momentan eine Menge Energie in diese Toyline zu stecken. Also was wir da alles irgendwie bekommen, ja. Da wünschte ich mir so ein bisschen von dem Enthusiasmus nochmal für die Origins. So, ja, das wäre irgendwie ganz nett, wenn man da überall irgendwie neue Waffen und Teile kriegt und so. bitte nutzt doch zumindest ein paar von denen dann auch für die Origins. Das wäre einfach nett, weil es ist immer echt lahm, wenn man dann bei den Origins immer nur die 520. aufgegossene Waffe sieht. Und das sehen wir hinterher leider auch bei Geldor.
Ja, da kommen wir ja später noch dazu oder gleich dazu. Das ist auch mein Problem dabei, wo ich muss ja wirklich sagen, die Turtles of Grayskull Toyline, ich habe Spaß dran. Ich finde gerade Wave 1 und Wave 2 von den Basisfiguren auch nicht so super stark. Aber ich habe es schon mehrmals gesagt, für mich ist es einfach eine Fun-Toyline. Ich habe Spaß dabei. Und die neuen Figuren, diese Wave 3 und 4, die kickt mich schon insgesamt deutlich mehr. Also was wir bisher gesehen haben, wir werden, wenn wir nächstes Mal mehr Bilder haben, auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen können, bestimmt. Mir gefällt der Splinter Skull durchaus. Dieses Grayskull-Thema finde ich gut. Ich geb recht, also dieser Mix mit Bebop und Rocksteady, irgendwie geht's für mich nicht so auf. Ich finde den auch ein bisschen cartoony. Man sieht zwar schon ein paar Two-Bit-Teile dabei benutzt, aber ja, irgendwie schwierig. Mich kicken aber tatsächlich diese Stealth, Ninja, He-Man und Leonardo-Versionen. Die sehen so nach Last Ronin aus. Ich finde die April eigentlich schon so ganz cool. Casey Jones finde ich absolut genial. Mikey ist jetzt nicht unbedingt mein Liebling, aber irgendwie passt es zu dem, dass der so ein etwas freakiges Outfit hat und diese irre Haartolle, die man zum Glück abnehmen kann. Das finde ich ja nach wie vor richtig. Also, das finde ich super. Merman ist für mich eine absolute Augenweide. Wartet nur ab, Leute, wenn ihr da mehr Bilder von sehen werdet. Das kann ich jetzt schon sagen. Das können Michael und ich ja jetzt auch sagen. Wir haben die Figuren ja in Nürnberg begucken können. Und auf den Fotos, die wir bisher hier sehen, heute in dieser Folge, sieht es teilweise noch gar nicht so super cool aus, wie ich es in echt gefunden habe. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich weiß, dass viele Leute diese Toyline nicht mögen. Ich weiß, dass es genauso aber auch mittlerweile viele Leute gibt, die diese Toyline durchaus mögen. Da hat man tatsächlich auch auf Social Media, im Internet generell, ein bisschen eine Kehrtwende gesehen. Nachdem sie erstmal im Laden waren, haben viele Leute die dann doch für sich scheinbar entdeckt. Gucken wir mal, wie die über das Jahr performt. Aber insgesamt bin ich schon mit diesen neuen Reveals einverstandener als mit den bisherigen Figuren, die schon raus sind.
Ja, bekanntlich, Gordon, wenn du die Kamera mal wieder anmachst kurz, bekanntlich bin ja ich großer Turtles of Grayskull-Fan von Anfang an.
Du Lügner!
Nein, wie eine alte Kartoffel bist du umgefallen!
Für die Videospur nicht sehen, ich halte gerade einen Mossman von den Turtles of Grayskull in die Kamera. Das ist auch die bisher einzige Figur, die ich habe von den Turtles of Grayskull. Und die nächste Figur wird der Merman sein, weil der Merman einfach, wie es der Sepp schon gesagt hat, großartig aussieht. Von dem bin ich persönlich hin und weg. Der war einfach super. Und wenn du die Bilder nochmal einblendest, Gordon.
Ja, klar.
Zu den anderen kann ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil die Turtles selbst finde ich jetzt, ich bin halt einfach kein Turtle-Fan und kann eigentlich mit denen auch so gut wie nichts anfangen. Ich persönlich finde diesen Bebop und Rocksteady-Verschnitt, Two-Bit-Verschnitt, fand ich den eigentlich ganz witzig von der Idee, aber ich bin halt, wie gesagt, da im Thema überhaupt nicht drin. Es ist jetzt für mich sind die ganz nett anzusehen, aber mehr schon auch nicht. Der Hordak sieht ganz spannend aus noch, finde ich. Aber wie gesagt, der Merman ist da definitiv mein Highlight. Und wenn hin und wieder mal so eine Deluxe-Figur rauskommt in der Turtles of Grayskull Line, dann werde ich mir die kaufen. Wenn vielleicht mal irgendein Webster-Verschnitt kommt, werde ich da auch zuschlagen, aber im Großen und Ganzen bin ich da raus.
Wenn da so ein Webster-Verschnitt
kommt. Passt bloß auf.
Ja. Kommt noch ein anderer Verschnitt und dann hat er sie plötzlich wieder alle, wie eine alte Kartoffel.
Nein. Aber noch eine Anmerkung. Innerhalb dieses Mattel Creations Revealed Events war es dann für mich schon schlüssig, dass sie zumindest das Snake Lair nicht gezeigt haben, weil die hatten ja wirklich nur 10 bis 15 Minuten pro Brand, so Zeit so grob. Und dann wäre das, glaube ich, einfach auch zu gehetzt gewesen und wäre völlig untergegangen. Also es macht schon Sinn, dass sie es extra präsentieren. Aber ich stimme schon auch zu, was du auch gesagt hast, Gordon. die Vintage-Line fällt schon ein bisschen hinten runter irgendwie momentan. Wird bei der SDCC mit Sicherheit die großen Reveals wieder geben und ein riesen Display, wo dann wahrscheinlich auch die ganze Horde steht, die noch fehlt. Aber momentan führt es ein bisschen so ein Schatten da. Es sind auch Nightstalker. Man hätte ja zumindest den Prototypen hinstellen können, aber leider gar nichts. Ja, aber zu Turtles of Grayskull ist von meiner Seite aus alles gesagt.
Wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge nochmal näher auf die Sachen drauf eingehen, wenn wir mehr Fotos davon haben werden. Und Hordak haben wir jetzt gar nicht großartig erwähnt. Ich sag's nur mal so, man sieht noch nicht alles auf diesem Bild davon. Und es gibt eine Batman-Variante aus den 90er Jahren, die mich frappant an diesen Hordak erinnert hat. Nächstes Mal muss ich dran denken, die dann zu erwähnen.
Der Batman mit den Skiern?
Ja, genau, der. Und im weißen Outfit, ja.
Geil. So ist
es ja, richtig, genau. total abgefahren, aber da muss man auch tatsächlich irgendwo offen für sein, dass man irgendwie sagt, ja, das kickt mich aus irgendeinem Grund, das ist echt so massive Geschmackssache bei Turtles of Grayskull. Anders verhält es sich möglicherweise bei einer Figur, die wir gesehen haben über einen Teaser, nämlich dem Revolution Hordak. Aus Masters of the Universe Revolution wurde uns Hordak gezeigt, ebenso wie sie heißt Snake Sorceress Teela, also Teela eben quasi Goddess-Look, wenn sie versucht, die Kraft von K zu beherrschen. Und dann haben wir auch noch Filmation-Teaser bekommen, also für die Cartoon-Collection der Origins, nämlich Evelyn im Cartoon-Collection-Look mit Verwandlungsstab und ein Cartoon-Collection Prinz Adam, wo man offenkundig schon sieht, dass bei ihm auch ein Cringer dabei ist. Das waren Teaser, die wir dort gesehen haben. Wird mit Sicherheit auch nochmal in der nächsten Folge zur Sprache kommen. Aber das hat natürlich bei den Leuten einiges bewirkt. Bei Hordak wohl weniger, aber die anderen drei Figuren, da wurde schon drüber diskutiert. Oder, Gordon?
Ja, absolut. Ich muss tatsächlich sagen, wie gesagt, die Filmation-Figuren, also den Adam, und hier sehen wir ja so einen seitlichen, reinguckenden Cringer. Da bin ich tatsächlich mal gespannt drauf, wie das dann so generell aussieht. Aber ich bin ja eigentlich nicht so der Filmation-Fan. Ich mag halt auch bei Evelyn den hohen Kranz nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Da bin ich irgendwie zu sehr von der Vintage-Figur geprägt und fand halt auch das Design von 2000X einfach zu cool. Ich mag dieses Teil nicht, dass sie da diesen riesen, weiß ich auch nicht, wie so ein V. Das ist so... Nee, das mag ich einfach nicht. Deswegen.
Stell dir mal vor, die nimmt ihr Cape und breitet das so aus und ist dann so, guckt da kurz an. Und dann kommt es wieder drauf. Evelyn, sind doch die männlichen Faust, die das machen. Oh.
Bringen die nicht noch auf Ideen, dass sie noch Evelyn mit A-Stuck kreuzen bei den Turtles of Grayskull oder so?
Peekaboo.
Ja, wunderbar. So, also es gibt. Es gibt so viele Sachen da, ja. Ist ein bisschen schwierig. Ich mag auch tatsächlich den Hordak hier nicht so gerne. Der ist mir vom Gesicht her zu lang. Die Snake Goddess, Green Goddess, wie auch immer, die Teela, K.A., was auch immer, also die grüne Teela, ja, die wir hier sehen, die finde ich ganz cool. Die sieht ganz cool aus, so von dem, was man jetzt sieht. Es ist ja auch sehr verwaschen, das Bild und so, ne? Man kann es noch nicht so gut sehen. Ich möchte natürlich auch später das Face-Design nochmal sehen und so. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich mit Masterverse nochmal anfange. Aber die sieht ganz gut aus. Also die gefällt mir tatsächlich, glaube ich, von den Figuren, die wir jetzt hier so sehen. Wie gesagt, bei dem Adam und dem Cringer, da müsste ich sehen, wie der Cringer aussieht. Das kann man jetzt nicht gut sehen. Aber ich glaube, von den vier Figuren hier gefällt mir die vielleicht sogar noch mit am besten.
Wobei der Cringer war ja auf dieser Aufbaute zu sehen, im Hintergrund. Da war ja auf einmal der Josh Graham wieder da bei diesem Event und hat Interviews gegeben. Und da war ja der Cringer zu sehen. Also der sah, finde ich, schon gut aus. Also werde ich mir definitiv holen. Ich meine, ich sammle ja eh die Cartoon Collection. Und der macht, also Prince Adam mit Cringer, wenn die zu zweit gezeigt werden, wahrscheinlich irgendein Two-Pack, wäre mal wieder Prince Adam nicht auf Einzelkarte, zieht sich so durch, aber wird man sehen. Und bei Evelyn fällt halt auf, dass sie, das wurde auch im Netz diskutiert, es fehlt halt das Cape. Und ja,
stimmt.
da bin ich mal gespannt, ob das noch kommt. Ansonsten sind ja diese Filmation-Charaktere oftmals keine großen Überraschungen vom Design her. Die sind cartoon-akkurat umgesetzt, gefällt mir gut. Auch der Hordak, das, was man hier sieht, ist cartoon-akkurat umgesetzt, aber ja. Ich mag halt einfach auch dieses Design nicht wahnsinnig gern von dieses Revolution Design, der war ja im Revolution in mehreren Designs zu sehen. Mir hat diese Vintage-Darstellung in der Rückblende mit der Fright, in der Fright Zone besser gefallen als dieses Outfit. Wird vielleicht ja auch nochmal irgendwann kommen. Und das, was man bisher von der Snake Goddess Teela sieht, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wie du gesagt hast, Gordon, es ist relativ verwaschen. Wären aus meiner Sicht natürlich cool, wenn es wieder so durchsichtiges Plastik wäre, das nicht bricht wie bei der Green Goddess, bei der Classics-Figur. Finde ich, sieht immer recht cool aus. Aber ja, spannend. Bin ich mal gespannt, wie die aussieht, wenn man mal bessere Bilder hat.
Wisst ihr, was ich bei der Evelyn richtig cool finde? Dass vorne nochmal der Michelangelo mit dieser Perücke zu sehen ist.
Man muss dazu ja auch sagen, wir haben ja in dem Stop-Motion-Video Adam Cringer und Evelyn schon gesehen. Da hatte Evelyn auch kein Cape. Mattel, ganz ehrlich, das Cape, das muss dabei sein. Der Cringer wiederum, der ist ja voll beweglich gewesen, habe ich total geil gefunden, feiere ich dermaßen. Ich halte mich jetzt nur zurück, damit wir in unserer nächsten Folge nochmal was drüber reden können. Ist ja irgendwo klar, dass die Sachen, die sie jetzt da gezeigt haben, wohl auch noch mal vorkommen werden. Ja, Filmation Cartoon Collection. Ihr kennt meine Meinung dazu. Es ist halt alles sehr erwartbar. Deswegen kickt mich das nie so essentiell. Wobei Adam und Cringer finde ich schon irgendwie cool. Für mich ist definitiv die Snake Sorceress Teela hier großartig. Man sieht hier noch nicht so viel, aber mir hat das Design in der Serie gefallen. Und ich hatte ja schon von der Serie selber gesagt, es gab dort etliche Designs, die mir in der Serie nicht so gut gefallen haben, die ich mir als Figur besser vorstellen kann als in der Serie. Bei der Teela wiederum denke ich, dass Serie und Figur sich da gegenseitig für mich nicht viel nehmen werden. Also da war ich schon sehr positiv überrascht. Es hat mich nur gewundert, dass sie es nicht beim Revealed-Event selbst vorgestellt haben.
Ja.
Jo, dann kommen wir aber zu dem, was Mattel selber am Tresen gezeigt hatte. Wir haben über so vieles geredet, dass wir erwartet hätten, hey, wo bleibt der Dragstore? Aber Mattel hatte tatsächlich drei Figuren auf dem Tisch aufgebaut. Und zwar zwei Moto Origins-Figuren und eine Masterverse-Figur. Die Moto Origins-Figuren waren Demo Man und Gordon Gelfort.
Jawohl, da ist er. Da ist er wieder.
Und dann gab es noch einen Masterverse New Eternia Horde Trooper, der diesen Frühling schon erscheinen soll. So, oder? Ich glaube doch, dass der schon relativ bald kommen soll demnächst. Wurde irgendwas in der Richtung gesagt. Ja, aber bevor wir über den Horde Trooper reden, Demo Man und Geldor. Michael, sag mal kurz an unsere Hörer, die jetzt nicht wissen, was Demo Man überhaupt sein soll. Worum handelt es sich bei dieser Figur?
Das basiert auf einem Konzept von Mark Taylor, so eine frühe Skizze, so eine Vorstufe zu Skeletor, und der sah eben da so aus, da war unten dann auch auf dieser Skizze so ein Totenkopf zu sehen, und der liegt auch als Wechselkopf tatsächlich bei, und dann eben dieser Alcala-Kopf, der da noch beiliegt, und Demo Man ist ja dann irgend so ein außerirdisches Wesen, und der ist dann mit Keldor verschmolzen, um dann irgendwie Skeletor zu werden. Irgendwie so in der Classics-Biografie war das ja, glaube ich, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, richtig. Demo Man ist ein sehr frühes Design gewesen von Mark Taylor, für das, aus dem die Masters of the Universe entstanden sind. Man könnte seine ganz frühe Version, die dann vielleicht auch Inspiration für das gewesen ist, was dann aus Skeletor und Co. wurde. Aber in der Classics-Biografie war es dann so, dass Hordak Keldors Leben gerettet hat, indem er ihn mit Demo Man verschmolzen hat. So wurde er zu Skeletor.
Ja, und ich glaube, es ist eigentlich ursprünglich kein Design für Skeletor gewesen. Also zumindest war es nicht so angedacht von Mark Taylor, aber es wird halt mit ihm in Verbindung gebracht. Und faktisch, ja, ich meine, dass die schon irgendwo mal geteasert wurden oder geleakt wurden, aber halt nur auf einer Liste, auf der auf 2Bed zu sehen war als SDCC-Exclusive. Und ja, jetzt sieht man ihn halt. Ich mag das Design tatsächlich von Demo Man sehr gerne, aber es ist halt jetzt erstens keine Figur, die einen umhaut, weil man da schon immer drauf gewartet hat, weil es die halt auch bei den Classics schon gab und in einem sehr, sehr ähnlichen Design. Gleiches gilt für Geldor. Geldor Mini-Comic-Charaktere gehen immer natürlich und mich freut's vor allem für den Gordon. Ich persönlich war nie so der riesen Geldor-Fan.
Was?
Weil ich fand immer die Monster cooler als die menschlichen Charaktere.
Ja.
Aber die werden sicher beide auf einer Origins-Karte super aussehen. Da bin ich überzeugt davon. Vorne mit der Charakterzeichnung, das sieht sicher großartig aus. Aber das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, Sepp, eigentlich nicht das, was wir alle erwartet haben. Wir haben jetzt halt irgendein Vintage-Charakter mal erwartet und dann kommt Demo Man und Geldor und die sollen im Herbst kommen, sprich, da scheint jetzt schon irgendwie eine Pause auch drin zu sein. Extender kommt im Sommer und dann geht's anscheinend im nächsten Jahr weiter mit den Vintage-Charakteren oder im Spätherbst, Winter. Bin ich mal gespannt. Ich meine, wenn sie die Line wirklich über, ja, sagen wir mal, 3 Jahre noch ausdehnen wollen, dann müssen sie solche Charaktere bringen, was ich ja eigentlich ziemlich cool finde, weil je mehr Charaktere bei den Origins kommen, desto cooler ist es für mich. Aber wahrscheinlich war das Problem auch tatsächlich meine Erwartungshaltung, weil grundsätzlich, wenn jetzt auf der SDCC oder so die beiden revealed worden wären, dann hätte ich das total abgefeiert, aber irgendwie habe ich jetzt was anderes erwartet und dann war ich im ersten Moment tatsächlich ein bisschen ernüchtert, überrascht, aber letztendlich mit ein paar Tage Abstand gefallen sie mir doch recht gut und ich bin überzeugt, auf Karte werden die super aussehen und ja, ich freue mich drauf.
Sepp, mit ein bisschen Abstand werden ihm auch alle anderen Turtles of Grayskull ganz gut.
Haha, stimmt, genau. Sehr gut. So.
Ja.
Don, bevor du über Geldor loslegst, möchte ich gerne was zu Demo Man noch sagen. Ich verstehe, Michael, dich, dass du gesagt hast, naja, irgendwie von den Erwartungen her. Also, Demo Man wurde schon vorher wieder so ein bisschen angedeutet, geleakt, dass der kommen sollte. Insofern hat er mich nicht überrascht, als er kam. Ich finde es auch soweit cool, dass Demo Man kommt. Was mich ein bisschen, naja, ernüchtert hat, ist die Umsetzung dabei. Er hat halt wieder den Alcala-Skeletor-Kopf aus dem Two-Pack mit Cronus zusammen war der mal drin. Dann hat er von den Skeleton-Warriors hat er einen Kopf dabei, dieses Mal nicht den Glow in the Dark, weil es war bei Demo Man mal ein Zubehör gewesen, dieser Kopf. Dann hat er als Waffen auch wieder Morgenstern und Schwert dabei, aber Schwert von Fangor und Morgenstern von Pickhead. Und dann sieht es so aus, dass sowohl die Armrüstung als auch die Schulterrüstung als auch der Kopf 1:1 von den Classics abgegossen worden wären. Und da tue ich mich dann schon ein bisschen schwer, wo ich sage, boah, klar, ab und zu haben wir das gesehen, dass Classics inspirierte Teile entweder abgegossen oder leicht verändert genommen wurden. Aber ich weiß nicht, das schmälert für mich jetzt so ein bisschen die Begeisterung daran, wo ich mir denke, bei Fangor wieder. Klar hat man dort auch die Ähnlichkeit zur Classics-Figur gesehen, trotzdem war irgendwie sehr geil gemacht und cool. Bei dem Moment fällt mir halt nur auf, wo natürlich die Bemalung geringer geworden ist als bei der Classics-Figur. Dann denke ich mir, hätte man nicht das eine oder andere Teil dann doch. Also es ist ein bisschen billiger umgesetzt, als ich gerne gehabt hätte.
Ja. Geht mir ähnlich. Tatsächlich leider. Als ich natürlich gehört habe, Yo Geldor kommt als Origins, habe ich erstmal gesagt, ja, geil. Als ich dann aber gesehen habe, dass er letzten Endes nur der kleine Bruder von der Classics-Variante ist, wer sich zurückerinnert muss, weiß vielleicht auch noch, natürlich habe ich mich super gefreut, dass es Geldor endlich als Classics-Figur gab, aber ich war mit dem Kopf nie so hundertprozentig einverstanden. Lag vor allen Dingen bei mir an den Augen, weil die Augen gerade im Minicomic, also weil hier einige schon im Chat fragten, woher ist Geldo eigentlich, zu welchem Kanon gehört der? Der gehört zu den Mini-Comic-Kanons und zu den Classic-Kanons. Der war in The Secret Liquid of Life in dem Mini-Comic, der Hauptgegner von He-Man. Da war es mal nicht Skeletor.
Da muss man übrigens sagen, daran, liebe Hörer, merkt ihr, wie sich die Fanwelt jetzt gerade auch geändert hat. Zu Classics-Zeiten, als Geldo angekündigt wurde, mussten wir gar nicht erklären, wo der zugehört hat. Der wurde damals per Fanabstimmung zum Fan-Favorite-Charakter gewählt, um in die Classics-Line zu kommen. Last but not least durch uns deutsche Fans. Und jetzt ist es natürlich so, dass viele Leute, die seit 40 Jahren mit dem Master Six mehr zu tun haben, dazukommen und stehen jetzt da. Wer ist das? Finde ich spannend. Aber Entschuldigung, Gordon, red weiter.
Genau. So, und ich weiß gar nicht, hat er den Cartoon Collection Lendenschutz?
Weil das ja, ist von Skeletor.
Ja. Ah ja, genau, von Skeletor, genau. So, also ich finde das Zubehör halt auch ein bisschen schwach. Warum die Ram-Man-Axt und so, das macht für mich keinen Sinn. Ich meine, dass er natürlich die Doppelaxt hat, wie im Minicomic, gerade auf diesem ikonischen Cover, wo He-Man auf ihn zustürmt und er auf He-Man zustürmt. Das macht für mich alles Sinn. Ja, das Schild finde ich auch irgendwie nicht so passend. Da wäre auch mal irgendwie was anderes ganz cool gewesen. Also irgendwas, was ein bisschen unverbrauchter oder so ist, das fehlt mir da halt so ein bisschen. Bei Demoman geht's mir leider ähnlich. Ich mag Demoman total, ich mag das Design. Ich weiß noch ganz genau, wie alle Leute in den 2000ern immer Customs von Demoman gebaut haben, weil sie immer nur von dem Charakter gehört haben. Und meistens war es dann einfach nur eine Skeletor-Figur mit Dämonenflügeln. So. Das fand ich halt immer lahm und dachte dann so, also ich kann mir nicht vorstellen, das kann und da hat er, glaube ich, manchmal noch so Hörner gehabt. Da habe ich ja halt auch gesagt, das kann doch nicht sein, dass das jetzt der Charakter ist, bis wir dann ja irgendwann diesen Power and Honor Katalog bekommen haben, wo, wie Michael vorhin schon richtig gesagt hat, dann eben die Zeichnungen waren, also diese Konzeptzeichnung, wo man ihn dann gesehen hat und danach ist er dann ja bei den Classics entstanden. Das fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich ganz gut. So, und ich mag, wie gesagt, das Design der Figur, das hat halt einfach was, ne, es passt halt einfach auch zu dem Gegner, den er ursprünglich hatte, ne. Demomans eigentlicher Gegner ist ja nicht He-Man und es ist auch nicht King Grayskull, sondern es ist Vi'kor, ne, also Vi'kor, der halt eigentlich dann auch in dieser, wie wir dann ja in den Classics erfahren haben, zu diesen Ahnen von He-Manern gehört. Und das ist halt einer der ursprünglichen He-Man, die dann eben rumgerannt sind. Und Vi'kor und Demoman haben sich dann halt auf die Omme gehauen. Und das passt für mich. So, deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir wahrscheinlich bei den Origins Vi'kor irgendwann nochmal sehen werden. Was diese These halt stützt, ist eben auch, dass Mattel vor einigen Monaten eben auch das Trademark nochmal neu abgeschlossen hat. Wobei der natürlich auch, glaube ich, bei Masterverse gekommen ist. Ne, oder kommen soll, wie war das? War der gekommen? War der?
Vi'kron kam, aber
Vi'kron, ja. Also auf jeden Fall Vi'kor. Ich bin
gerade verwirrt, Vi'kron.
Ja, Vi'kor auf jeden Fall, das Trademark ist von Mattel vor einigen Monaten nochmal neu abgeschlossen worden. Also können wir davon ausgehen, dass Vi'kor wahrscheinlich auch auf uns in irgendeiner Weise zukommen wird. Ob das nun ein Masterverse ist oder. Wenn jetzt Demoman bei den Origins kommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Vi'kor dann da natürlich auch kommt als erstes. Die Figuren,
ja? Du bist gerade wieder weggebrochen, aber ein cooles Zubehör für Geldo ist mir gerade eingefallen. Wäre doch einfach ein Baum.
Ja, oder auch ja.
Die Verpackung könnt ihr in Form des Baumes gemacht.
Zur Aufklärung, er wird dann irgendwie, verwandelt sich ja am Schluss in einen Baum, der stirbt ja, glaube ich, sogar, oder? Ja. Im Comic, wenn mich nicht alles täuscht.
Richtig, einer der wenigen Charaktere, die in den 80er Jahren bei den Masters eindeutig gestorben sind.
Ja, wobei, naja, er wird von dem Baum halt so
konsumiert. Ja, er wird von dem Baum mehr oder minder verschlungen, er geht in den Baum auf. Aber wir haben es ja schon damals bei den Classics eben gehört, dort wurde das ja dann wieder ein bisschen so gesagt, dass er dann doch irgendwie wieder zum Leben erweckt wurde durch das
Secret
of Life. Das hier übrigens leider fehlt. Und wir haben auch schon früher drüber geredet. Ich liebe auch dieses Comic total. Ich liebe auch Geldo total als Charakter. Ich finde es sehr spannend, auch weil man gewisse Ähnlichkeiten zum Outfit von Skeletor schon in ihm sehen kann, wo man sich, also ich fände es zum Beispiel cool, wenn mal ein begabter Künstler mal dieses Comic komplett so neu machen würde, dass statt Geldo Skeletor drin wäre. Einfach nur aus optischen Gründen fände ich das spannend. Ja, aber die Origins-Figur, ich finde die Geldor-Figur selber cool. Ich finde es auch wieder krass, dass sie den Kopf scheinbar von der Classics-Figur recyceln. Aber mir hat der Kopf gefallen. Das ist für mich okay. Was ich enttäuschend finde, ist einfach das Zubehör. Klar, er hat seine Axt dabei. Die scheint auch von den Classics recycelt zu sein. Aber ihm dann ein He-Man-Schild dazugeben und schon wieder die Wellman-Zubehörteile.
Ja.
Oh, wie oft haben wir vor allem die Doppelaxt jetzt in Silber bekommen? Ich glaube, das ist das vierte Mal, glaube ich. Ah, das finde ich halt schon schade. Und das ist für mich genauso wie bei Demo Man ein bisschen was, wo ich mir denke, ja, eigentlich sind die Figuren cool und ich freue mich auch grundlegend drauf. Und trotzdem hätte ich gerne beim Zubehör ein bisschen mehr. Das ist genau dieses Prinzip, was wir gesagt haben. Bei den Turtles of Grayskull wird so viel Kohle reingepumpt. Und es ist nicht ein bisschen mehr noch übrig, dass wir nicht ganz so massiv Recycling beim Zubehör von den anderen Origins haben. Das finde ich halt ein bisschen schade daran. Das ist, ja, es ist vielleicht jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber das hat für mich die Freude ein bisschen getrübt, weil ich das eigentlich cool fand, Demo Man und Geldor zu sehen.
Ja, aber ich glaube, es wird sich ändern, wenn man sie in der Verpackung sieht, weil das wird einfach wieder cool aussehen. Auf Karte, okay, du packst sie sowieso, für dich bist du was anderes, Sepp, weil du sie ja auspackst. Aber für Gordon und mich sieht mit Sicherheit cool aus auf der Karte.
Ja, und immerhin kann man ja auch schon mit dem Skeleton Warrior Kopf bei dem Moment dann ein bisschen was variieren. Vielleicht mache ich das dann, je nachdem, wie es ist. Aber ja, also ich finde die Figuren insgesamt schon solide. Man hätte halt ein bisschen mehr noch an Kohle reinpumpen können. Aber dafür finde ich den New Eternia Horde Trooper super geil, muss ich sagen.
Ja, ja. Der ist okay. Ich weiß nicht, was sie mit dem Helm vorhatten, ob sie da irgendwie dieses Sichtfenster von dem Horde Trooper, ob sie das eher so auch in Fledermaus-Manier angleichen wollten. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber den Rest finde ich eigentlich vollkommen okay. Also der sieht halt einfach aus wie so ein bulliger Horde Trooper, und das ist auch in Ordnung. Und ja, ich weiß nicht, auf dem Mini-Bild hier ist das Orko in dem Ding?
Nein. Also da muss man sagen, es ist ja New Eternia Horde Trooper. Das heißt, dass das Design nicht ganz so ist, wie man es entspricht. Ich verstehe auch, was du meinst mit dem Helm, Gordon. Mich stört es jetzt nicht. Ich verstehe aber andere, die es stört. Aber bei dem Horde Trooper kann man den Helm und einen Teil der Oberkörperrüstung ja abnehmen. Und da sieht er dann so aus, wie auf der Verpackung zu sehen. Nämlich, dass darunter dann irgendwie so ein roter Teil der Rüstung ist und eben ein, ja, Außerirdischer, der ein bisschen vampirmäßig aussieht. Das ist scheinbar das Prinzip hier bei diesem Horde Trooper, dass es keine reinen Roboter sind, sondern, wie wir es auch in anderen Canons teilweise erlebt haben, dass darunter echte Menschen stecken, die scheinbar von der Horde versklavt wurden und, ja, hirngewaschen jetzt als Trooper umherrennen.
Haben wir ja schon im DC-Comic auch gesehen, in den 2012er, als die Horde dann eingefallen ist. Ich finde den Horde Trooper auch cool, aber ich war noch nie der Fan von diesem mega bulligen Horde Trooper. Da gab es ja auch Konzeptzeichnungen noch in 2000X-Line und mich erinnert der irgendwie mal ein bisschen an das Warhammer 40K. Es ist halt einfach so ein massiver, und gerade bei den Beinen finde ich, die wirken extrem bullig und riesig. Ich muss den dann live sehen. Ich werde ihn mir definitiv holen, weil mir das Design gefällt, aber ich glaube, mir hätte er noch besser gefallen, wenn er ein bisschen filigraner gewesen wäre, also nicht ganz so bullig, aber ich finde das Design klasse. Ich finde auch das mit dem Helm nicht schlecht. Es sieht fast so aus wie bei Snoutspot, dass man dann von hinten irgendwie durchleuchten kann. Das sieht mit Sicherheit ganz cool aus. Und es ist, glaube ich, noch nicht bekannt, ob das Artwork wieder vom Simon Eckert ist, aber ich finde es sehr gut gelungen. Und schön in der Box. Was man hier auf diesen Bildern jetzt nicht sieht, was ich aber persönlich gut finde, wenn man die Box jetzt aufklappt, war es bei den vorherigen Boxen so, da haben sie ja Plastik eingespart, dass dann dieser braune Karton zum Vorschein kam auf der Rückseite des Deckels. Und das ist jetzt zumindest schwarz eingefärbt und da ist ein Horde-Symbol drauf. Das sieht wesentlich besser aus, wie einfach dieser braune Karton. Da haben sie einen Fortschritt gemacht. Simon schreibt es gerade, Artwork ist nicht von mir, gefällt mir aber trotzdem gut. Und generell...
Mensch, Simon! Wieso?
Und es war ja auch schon irgendwie im Gespräch, ob die dann, weil das ja eine Army-Builder-Figur ist, wie häufig wird man den bestellen können auf Mattel Creations, weil er halt eben über Mattel Creations erscheinen wird. Aber ich meine, wenn ich mir bis jetzt alle Masterverse-Figuren anschaue auf Mattel Creations, die sind alle noch erhältlich und die gibt es teilweise schon Monate. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch der Horde Trooper sehr, sehr gut erhältlich sein wird, weil einfach Masterverse sich nicht so gut verkauft. Warum auch immer, aber es ist so. Und da wird höchstens interessant zu sehen sein, auf wie viel die limitiert sein wird. Ja. Ob es wirklich wieder 3 sind oder vielleicht in dem Fall 5, man wird sehen.
Ja, das habe ich aber auch schon im Forum von PE gesagt, ganz ehrlich. Alleine was die Preise von den Figuren betrifft. Es gibt sowieso von Haus aus nicht so ultra viele Army-Bilder, die sich da wirklich überhaupt mehr als 3 Horde-Trooper bestellen würden. 3 ist ja meistens die Maximalzahl bei Mattel Creations pro Account. Und wer gibt denn jetzt ernsthaft $300 und mehr aus, um sich da eine Masterverse Horde-Trooper-Armee zusammenzustellen? Zumindest nicht auf einen Schlag. Ich schließe nicht aus, dass ich mir vielleicht nochmal einen holen werde, wenn es dann wieder eine andere Bestellung gibt und man den dazu nehmen könnte, aber ganz ehrlich, den allermeisten wird da ein Exemplar reichen. Und ich gebe dir auch recht, Michael, ich kann es schon verstehen, dass du den sehr bullig findest. In dem Fall weiß New Eternia, ist es für mich auch vollkommen okay. Beim Horde Trooper hätte ich gerne, wenn es da noch mal andere Versionen gibt, einen Filmation Horde Trooper in der Cartoon Collection und so. Das ist für mich okay. Ich schließe da nie ganz aus, dass es vielleicht dann noch mal in einem anderen Design gibt. Ja, das waren tatsächlich schon die Reveals. Also so viele konkrete Sachen gab es noch gar nicht zu sehen. Viel geteased und dann noch inoffizielle Spoiler gewesen und so weiter. Aber ihr habt es gemerkt, wir sind jetzt über die 2-Stunden-Marke gerade gekommen. Es gab doch einiges zu erzählen. Und wie gesagt, am kommenden Dienstag noch mehr. Aber jetzt mal nur das Mattel Creations Revealed Event gesehen. Wie habt ihr das gesehen? Von mir aus könnt ihr sogar was mit Noten sagen. Wie habt ihr das empfunden? Gordon, war das für dich ein durchschlagender Erfolg oder das Gegenteil oder was dazwischen?
Ja, was dazwischen. Also ich bin natürlich absolut froh über Geldor, ne, und auch über Demoman. Das sind für mich beides Must-Haves. Die möchte ich natürlich, und da stimme ich dem Michael absolut zu, auf der Origins-Karte sehen. Das wird bestimmt cool. Zwischen den anderen Figuren wird sich das auf jeden Fall machen. Und ich wollte ja immer mal einen Geldor auf der Vintage-Karte haben. Und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt, also dass der jetzt nicht irgendwie in so einer Special-Box kommt wie Mossman oder so, sondern wirklich auf der Standard-Vintage-Karte. Das würde ich richtig gut finden, auch mit einer kleinen Zeichnung vorne und vielleicht hinten. Die Grafik hinten kann meinetwegen auch das Cover von Secret Liquid of Life sein. Da hätte ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Fände ich vollkommen in Ordnung. Vielleicht kann man ja auch noch Prinz Darkon irgendwie mit rein. So, und dann, das ist auf jeden Fall was ich irgendwie cool finden würde. Ich bin ja generell auch jemand, ich freue mich ja immer über sowas, dass es halt auch mal Vintage- oder Origins-Figuren gibt, die es halt nicht in der Vintage-Toyline gab, die dann aber eben auch nicht nur irgendwie ein langweiliges Repaint sind, wie jetzt zum Beispiel Terror oder so Mix and Match oder so, oder Strobo oder keine Ahnung, wie wir das bei den Classics halt erlebt haben, sondern einfach auch mal Charaktere, die wir wirklich einfach noch nicht hatten als solche Sachen. Und das finde ich immer ganz cool. Deswegen freue ich mich natürlich darauf, absolut. Der beim Masterverse Horde Trooper, der ist in Ordnung für das, was er ist. Aber ich glaube, Army Building wird halt auch ein bisschen überschätzt. Bei dem setze ich natürlich aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr euch den zulegen wollt. Aber die beiden Origins-Charaktere werde ich mir definitiv holen.
Ja, Masterverse werde ich, den Horde Trooper hole ich mir auf alle Fälle. Ich würde dem Event eine glatte 1 geben, tatsächlich. Allerdings ist meine Referenz die Scalibration.
Oh, okay, im Vergleich dazu. Das ist wieder.
Kleiner,
das ist wieder ein schöner Seitenkommentar von dir.
Kleiner Spaß. Für mich ist, ich glaube, meine Erwartungshaltung war ein bisschen zu hoch, weil ich mir einfach wieder irgendwas im Vintage-Bereich erhofft hatte, weil ja eben, man hat ja viel anderes Zeug gesehen, aber es hieß immer, ja, Vintage kommt über Mattel Creations und dann ist ein Mattel Creations Revealed Event und man kriegt aber nichts von Vintage zu sehen. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, aber ich stimme dir da auch zu, Gordon. Ich freue mich jetzt auch auf die beiden Figuren, ich freue mich auch auf Masterverse. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, einfach auch konkretere Aussagen vielleicht. Deshalb war es insgesamt zurückblickend für mich noch gut, wenn ich es mit einer Note bewerte, also eine 2-.
Okay, ich weiß es nicht. Ich würde dem Event jetzt eher eine 3 geben, was jetzt nicht unbedingt ultra negativ ist, aber ich hatte halt mir irgendwo ein bisschen mehr davon erwartet. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, den ich jetzt dabei sagen kann. Man wusste vorher nicht so wirklich, was erwartet einen bei diesem Mattel Creations Event. Und das, was gekommen ist, ist auch insgesamt eigentlich ganz gut, aber ja, ich hätte halt schon erwartet, dass sie da noch ein bisschen mehr irgendwie draus machen aus dem Ganzen. Habe ich einfach zu hohe Erwartungen gehabt. Und vielleicht ist meine Begeisterung auch dadurch geschmälert gewesen, dass ich diese Moderatorin absolut nicht abkann. Die geht mir immer so tierisch auf den Zeiger. Ich weiß, Mattel engagiert die alle Jahre wieder, aber die hat mich schon leicht genervt, als sie mit Scott Neidlich vor der Kamera gestanden hat und jetzt schon wieder. Und oh, meine Güte. Aber die zeigt genau das Prinzip, das wir am Anfang unserer Folge gesagt haben. Wenn man ein hübsches weibliches Gesicht vor die Kamera zieht, dann kommen die Nerds schon rein und gucken zu. Also alles richtig gemacht von Mattel. Aber ich bin tatsächlich noch mehr auf den Vollkatalog jetzt gespannt, weil ich glaube, da tut sich noch ein bisschen mehr. Und ich bin gespannt, was uns in den kommenden Wochen Richtung San Diego Comic-Con dann erwarten wird. Daher leider nur eine 3, die aber neutral ist.
Ja, also ja, ich habe keine Note gegeben. Ich würde sagen eine 3+. Also ich stimme euch eigentlich zu, grundlegend irgendwo. Ich bin wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Und das ist okay für das, was es ist. Aber ich natürlich, wie viele andere auch, ich hoffe halt einfach auch noch auf ein paar andere Origins und dass man jetzt halt auch wieder irgendwie nichts über die Vintages gehört hat. Fand ich ein bisschen schade. Da wäre mehr drin gewesen wahrscheinlich. Und ja, damit haben wir eine Durchschnittsnote von einer 3+. Das ist, glaube ich, wird dem, glaube ich, gerecht.
Ja. Ja. Besser als die Scalibration auf jeden Fall.
Das war ja auch nicht schwer.
Genau. So, und damit kommen wir jetzt fast zum Ende unserer Folge und an alle Zuschauer, die live dabei waren und jetzt immer noch da sind, manche flüchten schon, weil sie wissen, was von Gordon wiederkommen wird. Aber denkt dran, ich habe es schon mal erwähnt, am Dienstag gibt es ab 17 Uhr den Mattel Herbstkatalog, die Reveals, auch von uns auf Play It Eternia, auf der Website, in den sozialen Kanälen und wir werden auch mit dem DHQ dann wieder online gehen. Wie gesagt, wir müssen es aus Zeitgründen leider vorab aufzeichnen, aber ich denke, wir werden um 17 Uhr die Folge online haben. Wenn nicht, ihr werdet es auf jeden Fall von uns erfahren, aber wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder reinschaltet, genauso wie ihr heute reingeschaltet habt. Es war mir wieder eine große Freude und eine Ehre, mit meinen beiden Kollegen hier reden zu können, genauso wie euch hoffentlich unterhalten zu haben. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, mir hat's auch wieder viel Spaß gemacht. Super, dass wieder so viele live dabei waren. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr am Dienstag auch wieder dabei seid. Dann ist es zwar nicht live, wie der Sepp bereits schon gesagt hat, aber trotzdem, glaube ich, ganz spannend, was da alles kommt. Und dann würde ich sagen, bis Dienstag.
Ja, ja, vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren. In der Spitze hatten wir irgendwie 270 Zuschauer. Wunderbar. Das ist absolut super. So sollte es jedes Mal laufen. Finde ich richtig gut. Ja, wenn ihr, natürlich, wir haben es vorhin nochmal schon mal gesprochen, ne, wenn ihr die Glocke noch nicht angemacht habt oder so, macht ihr euch an, damit ihr am Dienstag dann natürlich auch unser Quartett irgendwie hören könnt. Und ja, Agent Smith hat gefragt, ob ich schon wieder mit Scott Neidlich telefoniert habe. And you bet I have. Denn das Witzige war, ich habe natürlich mit Scott gesprochen und die arbeiten gerade ja an dieser neuen Serie und Horder kommt jetzt ja wieder und sie wollen jetzt halt noch viel mehr Technokram mit reinbringen, eventuell auch deshalb, weil das dann auf New Adventures zulaufen könnte, ja, und dann wird halt noch mehr Techno gemacht und so, aber Scott, der kleine Fuchs, der hat mir natürlich erzählt, warum Mattel das eigentlich macht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die haben eine Kooperation mit Intel abgeschlossen. Und deswegen soll das halt alles so ein bisschen irgendwie rübergegangen werden, damit die das irgendwie zeigen können. Ne? Und dann gibt's eben so einen Intel-Prozessor, einen Intel-Core-Prozessor, der dann halt eher so nach diesem Horde-Kram aussieht und bla. Und dafür wird dann da irgendwie auch so ein bisschen Werbung gemacht. Ne? Und dann sagt er, ja, und bla. Und ich habe dann gesagt, was, Intel? Das kann doch überhaupt nicht sein. Und dann meinte er, ja, yeah, Gordon, the Intel Core Prozessor. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber Scott, Why Core?
Oh, oh nein.
Oder?
In mir ist
das Themanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.